Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nummer 118 und Leute, ich sag's euch, Nils ist durchoptimiert, aerodynamisch wieder eingestellt. Nils hat einen ganzen Tag auf der Radrennbahn in Büttgen mit Aerotest verbracht und ist nicht eine Runde selber gefahren, aber das, was er da gemacht hat, hört ihr natürlich heute im Podcast. Wie immer auch ein paar Trainingsfragen drin und wir haben über die neue Regel im Triathlon diskutiert. Welche das ist, erfahrt ihr natürlich hier ganz brandheiß im Podcast. Habe ich was vergessen, Nils?
Ja, lernt den Unterschied zwischen Teilchen und Stückchen. Das habe ich nämlich, heute gelernt. Also alle Norddeutschen, die den Unterschied zwischen Teilchen und Stückchen nicht kennen, gut aufpassen. Deswegen nicht mehr lange quatschen. Nicky Boyer friert außerdem gleich. Da gehen wir auch im Podcast drauf ein. Rein in die Werbung. Nicky Boyer.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ah, Nils, eine besondere Episode heute. Wir haben wieder eine Situation, die wir noch nie hatten, würde ich sagen. also bei uns zweien wird es nie langweilig, ne?
Also ich würde ja sagen, bisher immer noch die skurrilste war, als ich in Italien auf dem Parkplatz im Auto aufgenommen habe.
Nee, das hattest du doch schon.
Stimmt, als du mit Strati auf dem Weg zum Junggesellenabschied von Fred warst.
Auf der Autobahn.
Stimmt, das hat das Ganze noch getoppt. Aber jetzt, jetzt Nicky Boy, du kannst ja mal ein Foto zeigen, nachher lädst du es hoch auf Insta oder machst wieder ein Reel. Mütze.
Siehst du da unten die Stadt?
Ja, ich sehe vor allem die Skipiste.
Ja, genau, die siehst du auch.
Ich sehe vor allem die Skipiste und du hast schlechten Empfang, du bist in den Bergen und dann bist du auf die glorreiche Idee gekommen, dass du dich einfach auf den Balkon setzt. Bei wie viel Grad?
Wirst du mal gucken, aber es steht auf jeden Fall ein Minus davor.
Ja, davon gehe ich aus. Aber minus einstellig oder minus zweistellig?
Ja, noch einstellig. Ich glaube, heute Nacht soll es minus zweistellig werden, aber es sind noch minus einstellig. Also alles in Ordnung. Alles in Ordnung, aushaltbar. Ich habe mich dick eingemurmelt und so läuft's. Nee, ich wollte im Auto aufnehmen, aber der Hotspot hat einfach hier in den Bergen den Geist aufgegeben, hat mir einfach gesagt, nein, du hast kein Internet. Hier in der Unterkunft habe ich WLAN, hier auf dem Balkon habe ich WLAN und ja, drin quatschen die anderen und in dem einzigen Raum, der wirklich ruhig ist, pennt natürlich die kleine Frieda.
Dabei hätten wir die Chance, tatsächlich heute einen Face-to-Face-Podcast aufzunehmen. Ich bin ganz dicht in deiner Heimat.
Ja,
direkt am Rhein, ja, nicht mehr Büttgen. Ich bin dann doch lieber nach Düsseldorf gefahren.
Wieso? Hast du kein Hotel in Büttgen genommen? Da gibt es bestimmt ein paar gute.
Ja, mit Sicherheit irgendwie so Hotel Sokrates.
Garni. Garni.
Nee, Garni ist, glaube ich, dafür ist Büttgen zu klein, dass es da ein Garni gibt. Aber da gibt es mit Sicherheit irgendwelche kleinen Hotels mit italienischem oder griechischem Namen. Aber ich habe gedacht,
eine Pizzeria Venezia.
Ich fahr lieber nach Düsseldorf rein. Hätte natürlich auch nach Köln fahren können, aber du bist ja nicht da. Beziehungsweise jetzt bist du ja eh gar nicht mehr da. Und Hab hier dann durch Zufall irgendwie booking.com, gute Bewertung, war auch nicht teuer. Bin hier direkt am Rhein, hab eben noch was gegessen. Muss auch zugeben, ein Helles getrunken. Ich finde, das gehört dann dazu, wenn man hier in der rheinischen Umgebung ist, dass man da auch ein Helles trinkt. Eigentlich hätte ich natürlich in Düsseldorf ein klassisches Alt trinken müssen. Schmeckt mir aber nicht so gut, muss ich sagen. Und da habe ich wieder festgestellt.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Stimmt, du bist ja auch Kölner, genau. Und da habe ich gleich wieder festgestellt, dass einfach die Leute hier echt anders sind als bei uns. Die quatschen dich einfach an. Herrlich. Also das ist so diese rheinländische Mentalität, das gefällt mir. Gefällt mir gut, das ist gut. Aber das ist ja, Düsseldorf. Aber es war cool.
Das ist gut.
Ja.
Wenn du in so ein Brauhaus gehst, da gehst du immer mit neuen Freunden nach Hause. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Also das,
ich glaube, wenn ich ins Brauhaus gegangen wäre, dann hätten wir den Podcast nicht mehr aufnehmen können.
Oder es wäre eine ganz, ganz, ganz besondere Episode gewesen. Also wer weiß, Nils.
Das hätte auch sein können, genau. Machen wir irgendwann nochmal.
Aber ja, erzähl mal, du warst seit langer Zeit mal wieder auf der Bahn in Büttgen.
Yes, tatsächlich.
Mit Dani, wenn ich richtig informiert bin.
Genau.
Du hast es mir erzählt, wenn ich das richtig behalten habe. Und wer hat denn eigentlich diagnostiziert, sozusagen? Oder den Aerotest gemacht?
Den Aerotest gemacht hat, könntest du drauf kommen, weil ich da extrem hellhörig wurde, als Caro Pohle erzählt hat, dass sie ihre Wettwerte so verbessert hat.
Teutenberg?
Lars Teutenberg, exakt.
Ja.
Lars Teutenberg im UCI-Circuit sicherlich wesentlich bekannter als im Triathlon, wobei Caro hat ja davon erzählt, dass auch Mika regelmäßig bei ihm ist und es wäre eigentlich auch eine Terminüberschneidung gewesen. Ich glaube, morgen kommt Mika und macht mit Lars dann Tests hier in Büttgen. Da wollte Dani sich eigentlich anschließen, weil er kann immer zwei Athleten pro Test quasi durchlaufen lassen. Wenn an dem einen Rad rumgeschraubt wird, die Position verändert werden, kann dann halt der andere die Läufe machen. Aber Dani konnte, glaube ich, morgen nicht, hat deswegen heute schon den Termin wahrgenommen, war witzigerweise mit dem Trainingskollegen Holger Löw, den man vielleicht auch so aus gewissen Erzählungen, so diese Darmstädter Dunstkreis, Lothar Leder, Laufshop Leder hat damals Holger Löw mit ihm zusammen gemacht, war ja auch U23 Zeitfahrweltmeister und der Kerl will jetzt dieses Jahr seinen allerersten Triathlon machen beim Ironman Frankfurt. Und dann hat er sich gedacht, wenn ich das mache, dann mache ich das natürlich richtig und war das erste Mal seit 31 Jahren wieder auf diesem klassischen Oval in Büttgen. Hat auch am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, bis er sich durch die doch relativ hohen Kurven getraut hat. Aber dann sah er wieder so aus wie damals, als er, wie gesagt, Zeitfahrweltmeister war. Wobei ich glaube, er war U23 Weltmeister auf der Straße, nicht auf der Bahn.
Holger war da. Wie geil ist das denn? Der hat mich nämlich beim Ironman Frankfurt so geil angefeuert die ganze Zeit und meinte, siehst doch gut aus. Ich so, ey, hör auf. Und dann hat er schon immer so, ja komm, nächstes Jahr machst du es doch wieder. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich ihm gesagt, nächstes Jahr bist du dran. Irgendwann, glaube ich, in Runde 3 oder 4. Und jetzt zieht das durch,
genau. Ja gut, aber was durchzieht, wird man dann sehen. Aber er hat den
Plan. Wenn er schon mit Bahntest jetzt
anfängt, dann klar. Ja, wobei das Radfahren wird bei ihm, glaube ich, nicht das Problem sein. Wir haben natürlich heute ein bisschen gequatscht. Schwimmen, da ist er jetzt gerade dabei, die Technik so zu erlernen, dass er die 3,8 gut überstehen kann. Und Laufen habe ich ihm noch so ein, zwei Tipps gegeben. Der längste Lauf war bisher so 14, 15, 16 Kilometer. Habe ich gesagt, du hast ja noch Zeit, aber langsam sollte er da die Volumina mal so ein bisschen hochfahren, weil das Problem ist natürlich immer bei so alten Rennpferden, die können gerade auf dem Rad, ich meine, da war er, wie gesagt, einer der Besten der Welt in der U23, war auch 2 Jahre Profifahrer, also hat einige Geschichten erzählt, ist wirklich eine Maschine, sieht man auch, also jetzt nicht im Sinne vom Körperlichen her, ein ganz großer, drahtiger Kerl, aber sitzt natürlich super drauf und das beinhaltet natürlich auch, dass er die 180 Kilometer wahrscheinlich schnell fahren kann. Das haben wir beide ja auch ein bisschen gemerkt, ohne dass ich jetzt uns mit ihm vergleiche. Ich glaube, der hat nochmal andere Fähigkeiten. Aber das beinhaltet dann natürlich auch, dass der Lauf dann schon auch, wenn man sich entsprechend ausschießt, hart werden kann. Das hast du ja im eigenen Leib auch erlebt.
Ich habe noch nie einen guten Lauf in einer Langdistanz gehabt. Also.
Aber es war tatsächlich, war dadurch natürlich eine sehr coole Atmosphäre. Und
geil.
Lars Teutenberg, das war dann auch ganz witzig. Das ist mir dann tatsächlich auch eingefallen, dass ich damals ja den Prototypen des Giant, des immer noch eigentlich aktuellen Giant Trinity. Ich meine, jetzt wurde es verändert und auch wohl wirklich spürbar verändert, aber dieses Rad wurde von Lars Teutenberg zusammen mit Andy Wolny, der sehr eng mit Giant zusammenarbeitet, und Simon Smart entwickelt. Und ich hatte damals mit Timo Bracht eins der beiden Prototypen in Deutschland und da habe ich 2008 oder 2009 mit Lars Teutenberg einen Bahntest in Stelling gemacht. Und das irgendwo bei mir hinten so im Kämmerchen drin und dann meinte ich so, sag mal, Lars, kann das sein, dass wir irgendwann mal so vor 16, 17 Jahren, warst du da mal in Stelling und hast einen Bahntest gemacht mit Andy Wolny? Und dann meinte, ja, mit Nissin Knecht vom Triathlon-Magazin. Und dann war da irgendwie so ein junger Profiathlet. Und ich so, ja, der war nicht mehr so jung, aber das war ich. Und da hat sich da natürlich ein ganz, ganz witziger Kreis geschlossen. Und geil. Für mich war es ganz interessant, weil ich tatsächlich, du hast es gesagt, das letzte Mal mit Nils Frommholt auf der Bahn war. Das muss 21 gewesen sein im Frühjahr. Und da waren wir zusammen mit Heiß. Und Imo Simmons war auch noch da. Canyon hat das Ganze auf die Beine gestellt, hat den Test damals bezahlt. Und also glaube ich zumindest, vielleicht auch in Kooperation mit High Size wahrscheinlich, weil Jonas den Test damals durchgeführt hatte. Und Lars hatte halt schon ein bisschen eine andere Herangehensweise als Jonas. Also der ist jetzt gar nicht so unbedingt nach Watt gefahren, sondern hat zwei verschiedene Geschwindigkeitsstufen gehabt. Einmal so Ironman beziehungsweise ein klein bisschen vielleicht drunter oder reelle Ironman-Geschwindigkeit und dann 2 km/h schneller. Dadurch wurde das Ganze auch ganz schön hart. Also Dani war gut drauf. Da hat man auch gemerkt, dass sie jetzt gerade auf Lanzarote war und hat das echt souverän abgespult. Und Holger war eher so ganz schön am Pumpen. Hat die letzten 4 Wochen auch nicht so viel gemacht, war wohl auch ein bisschen krank. Und er kam dann halt immer super abgekämpft von diesen 2,5, 3 Kilometern an. Und meinte, oh, ich will eigentlich gar nicht mehr und muss ich dann doch nochmal. Und okay. Die Position war bei ihm aber wirklich suboptimal. Also er saß das allererste Mal auf dem Rad drauf. Und Dani, man hat es ja schon gesehen auf Instagram, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, das steht mir auch nicht zu, aber sie ist ja auf Lanzarote schon mit einem neuen Straßenrad unterwegs gewesen von Trek und hat jetzt das Trek TT-Rad getestet, auch getestet gegen ihren Scott, hat ein neues Cockpit getestet, hat verschiedene Flaschenoptionen getestet und das war schon echt sehr, sehr spannend, hat auch viele Läufe gemacht, also ich glaube insgesamt sicher über 10 oder 12 Läufe, wo sie verschiedene Sachen getestet hat. Textilmäßig oder helmmäßig konnte sie natürlich nicht so viel testen, weil sie da ja sponsormäßig gebunden ist. Da ist es dann natürlich immer sehr spannend. Das war bei Nils damals spannender oder vor 4 Jahren spannender, weil er keinen Helmsponsor hatte. Da konnten wir dann tatsächlich 4, 5 verschiedene Modelle testen. Und da war ja auch der letzte Helm, der damals ja interessanterweise eigentlich schon optisch gesehen von Jonas aussortiert wurde, weil er gar nicht gut saß. Also er schloss gar nicht gut ab. Und das war dann aber am Ende so der Gamechanger. Also da waren wir eigentlich schon durch und Nils meinte dann aber, nee, komm, wenn wir jetzt hier sind, dann kann ich auch nochmal den Helm testen, wo Jonas dann schon so meinte, ach, naja gut, kannst du machen, musst du aber nicht. Und auf einmal stehen da Wattzahlen, die halt vorher nicht da standen, also im positiven Sinne. Und dann war der Helm, der tatsächlich optisch gar nicht so gut aussah, bei Nils der schnellste. Und das ist auch das, was heute auch so ein bisschen rauskam. Also die erste Position auf dem Track, die sah super aus, also wo ich sofort hin und weg war. Lars hat ihr Dani vorher noch mal so ein paar Tipps gegeben, wie sie ihre Position aktiv auf dem Rad noch verbessern kann. Auch super interessant. Und dann.
Erzähl mal.
Ja, ich weiß nicht, das erzähle ich nicht. Das steht mir jetzt nicht zu da. Nein, 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 nein.
Hallo? Paero-Tipps von Nils?
Ich war stiller Beobachter. Nee, das müsste dann Lars machen oder das müsste dann Dani machen. Ich war einfach nur stiller Beobachter. Aber was halt interessant war dass sie auf dem Track diese Tipps, die Lars ihr gegeben hat, eigentlich natürlich umgesetzt hat. Also es war wirklich, ich war felsenfest davon überzeugt, dass das Setup deutlich schneller war als das alte, was aber am Anfang gar nicht der Fall war. So, also das ist wirklich so, das kann Monster aerodynamisch aussehen, aber die Zahlen, die sprechen dann halt doch wieder andere Wege oder andere Bände, und dann wurden noch ein paar Sachen angepasst. Am Ende war sie dann tatsächlich sehr, sehr schnell. Also es war wirklich auch so, dass wir gesagt haben, beide, oh, war erfolgreicher Tag. Also ist ja eigentlich immer erfolgreich, weil du immer neue Erkenntnisse gewinnst. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du auch noch die Möglichkeit hast, was natürlich dann als Amateur wieder cool ist, oder wenn du halt kein Helm-Sponsoring hast, ist verschiedene Athleten verzichten ja auch bewusst auf ein Helm-Sponsoring oder auch Laufrad-Sponsoring. Ich meine, mittlerweile nicht mehr. Haben wir uns auch drüber unterhalten, dass jetzt ja sowohl Sam Laidlow als auch Magnus Ditlev zu Swisshide gegangen sind. Also da haben...
Ditlev ist zu DT.
Ja, aber DT Swiss ist ja Swisshide, oder? Ist doch eigentlich eine Company.
Ja, also es ist so, es ist nicht eine Company. Es sind, wenn ich jetzt, wenn sich, kann sein, dass jetzt was geändert hat, aber mein letzter Stand ist, dass quasi DT die Aero-Beratung, Testung, was auch immer für DT macht und DT eben den Laufradbau für Swisshide. Aber wahrscheinlich werden es die gleichen Laufräder vielleicht mit minimalen Unterschieden sein und anders gelabelt. Aber kann ich nicht zu 100% jetzt sagen. Ich weiß nur, dass JP da irgendwie für DT eben die Entwicklung macht. Also da steht ja auch drauf auf den DT-Laufrädern Aerodynamics bei Swisshide. Und dass DT dann aber bei Swisshide die Laufräder baut und da eben diese Qualität dann die Schweizer Präzision liefert. So ist meine Info zumindest. Aber ja, auf jeden Fall super spannend, dass da, aber auch natürlich ein logischer Schritt, dass da die Laufradmarken, die claimen, so, wir haben die geilsten, schnellsten Laufräder, dass die sich dann entsprechend auch die schnellsten Radfahrer irgendwie unter Nagel reißen müssen. Das ist irgendwie klar.
Absolut, das ist natürlich für
also, ich hätte es natürlich besser gefunden, ja klar, aber dass irgendwie einer von denen wenigstens noch den Funkster sich gekrallt hätte. Das hätte ich noch cool gefunden.
Du weißt ja nicht, was Funky noch so alles aus der Hüfte zaubert, das weiß man ja nicht. Ja,
das kann natürlich sein.
Aber ja, das war natürlich dann auch, da haben wir uns halt drüber unterhalten, dass da natürlich Dani auch mit Princeton sehr gut ausgestattet ist und da jetzt auch nicht so die großen Möglichkeiten hatten. Wir hatten jetzt auch nicht mehr die Zeit, da hätte man dann natürlich auch nochmal gegentesten können, wie sind jetzt die D-Brims im Vergleich zu den Tree-Spokes, wie ist das Tree-Spoke im Vergleich zur Scheibe und dann natürlich auch, ich meine, das Ziel wird sein, in Kona zu starten, ganz klar. Und da könnte man dann natürlich auch nochmal gucken, wie sind die D-Brims im Vergleich zu den Tree-Spokes und sowas alles. Aber das Tolle ist, der Kontakt ist jetzt gemacht. Das hat, glaube ich, allen Beteiligten super viel Spaß gemacht. Das war auch für mich daher auch überhaupt gar keine Frage, runterzufahren. Dani meinte dann auch nochmal, oh, willst du das echt machen? Weil es ist natürlich von Hamburg ist irgendwie alles ein Trip, sei denn es geht nach Dänemark. Da ist mir dann noch wieder bewusst.
Bis auf Bremen, das geht.
Als ich mich dann unterhalten habe, wie strategisch gut einfach Frankfurt ist, ne? Oder so dieser Frankfurter Raum, weil du halt wirklich, egal wo in Deutschland, brauchst du 4 bis 5 Stunden und dann bist du eigentlich da. Und Büttgen waren jetzt tatsächlich für die zwei irgendwie 2,5 Stunden und für mich waren es 4,5 Stunden, weil auch noch ein Stau reingekommen ist, obwohl ich früh losgefahren bin. Und das war dann ja auch der Grund, weswegen wir gesagt haben, okay, komm, ich hau mich hier in ein Hotel, dass wir den Podcast heute Abend aufnehmen können, weil ich hätte wahrscheinlich noch zurückfahren können, wobei das Trackergehen bei mir dann doch nicht so ausgeprägt ist oder das Vertretergehen, dass ich dann abends die 4,5 Stunden nochmal zurückgeballert wäre.
Das ist auch nicht geil. Man macht das ja dann, aber du bist, da muss man, ich habe das oft gemacht früher, ne? Und ich war ja auch mal im Vertrieb und du bist ja, also immer wer die Wahl hat, ich würde es jetzt wirklich nicht mehr so häufig machen wie früher. Der Tag danach, du bist ja erstmal bis mittags, bist du immer noch komplett gerädert und irgendwie komplett durch. Und dann lieber wie jetzt abends nochmal irgendwie ins Hotel, hast nochmal deine Ruhe, setz dich hin, machst noch was, schaffst irgendwie noch was, fährst morgen früh ganz früh raus und entspannt zurück irgendwie und hast der Tag gehört dir, bleibst in deinem Rhythmus. Und statt da irgendwie out and back 9 Stunden im Auto zu sitzen, plus noch den Bahntest und schon du bist früh los, boah, das ist immer, und weißt du, das Risiko, dass dann noch was passiert, irgendwie ist ja auch immer groß. Also ich bin da schuldig, ich habe das sehr, 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 sehr häufig in meinem Leben gemacht, so Aktionen.
Und man geil wird halt auch
die,
älter.
Geil,
ne?
Waren die nie, geil waren die also, trotzdem also, nie.
Wobei es gibt echt, also Basti ist ja auch so einer, der ist ja auch quasi Dauergast bei uns im Podcast, obwohl er erst einmal am Mikro war, aber ich glaube, er kommt gefühlt in nahezu jeder Folge vor. Der fährt ja super gerne Auto, das ist ja auch so ein Typ, keine Ahnung, der macht dann Ironman 73 St. Pölten oder Challenge St. Pölten und hat dann eigentlich noch Bock nach Hause zu fahren und fährt dann noch die 1100 Kilometer von St. Pölten jetzt nicht nach dem Rennen, aber einmal kurz schlafen, duschen und am nächsten Morgen geht's zurück. Der hat da jetzt kein Problem, der will mit Sicherheit auf eine Arschbacke das Ding zurückgefahren. Aber ich bin da auch so und ich habe es auch gemerkt, ich dachte am Anfang auch, okay, wenn wir jetzt den Podcast nicht aufgezeichnet hätten, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch, oder hätte ich überlegt, ob ich zurückfahre. Und die erste, das ist ja, Bütgen, Düsseldorf sind ja wirklich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Dann dachte ich auch, jetzt hättest du auch nach Hause fahren können. Und dann bin ich aber in die Stadt rein, in so einen Berufsverkehr gekommen und dann dachte ich, nee, das hatte ich auf dem Hinweg auch und dann hängst du da irgendwie nachher eine Stunde vor Hamburg in Bremen und bist super müde und so, das ist wirklich Mist. Aber nee, der Tag war super spannend, Lars auch echt, merkt man halt einfach, dass der Typ ja seit 20, 25 Jahren mit den absolut Besten der Welt zusammenarbeitet und natürlich auch ein Know-how hat, was, da denke ich dann manchmal so, so ist das wahrscheinlich, geht es vielen Amateurathleten oder ambitionierten Amateurathleten, wenn sie dann so von uns Tipps hören oder von anderen Trainern, Coaches Tipps hören oder irgendwelchen Experten Tipps hören und denken, boah, Wahnsinn, das ist ja revolutionär. Und als Coach denkt man so, warte mal, das ist doch jetzt die absolut Daily Business. So war das jetzt bei Lars auch, wo dann halt einfach so zwei, drei Sachen kamen, wo ich sofort dachte so, ey, das ist ja der absolute Knaller. Und wo er mich dann auch so anguckt, dann, also du hast auch schon gemerkt, da hat er sich auch Gedanken drüber gemacht, aber das hat er halt schon 100 anderen Fahrern oder Athleten erzählt. Aber das ist dann natürlich immer wieder so, wo du denkst, schon alleine für diese zwei, drei Tipps hat sich's gelohnt, den Aufwand zu betreiben, der jetzt gefühlt ja gar kein Aufwand für mich ist, weil ich mich auch gefreut habe, Dani mal wieder zu sehen. Und wie gesagt, so ein Bahntest, das macht man ja auch als Coach nicht alle Tage. Und
das ist immer geil.
Voll. Also ich mag auch die Atmosphäre. Das ist einfach so, du kommst da an und dann weißt du immer gar nicht genau, wo geht's jetzt rein und dann kommst du da durch diesen Gang und bist dann in der Mitte des Ovals und traust dich dann gar nicht auf die Bahn zu gehen. Und das ist ja schon auch, wenn man das selber noch nicht erlebt hat, ist es ja einfach eine super coole Atmosphäre und macht wirklich Spaß und war auch cool. Es ging bis 16 Uhr. Bisschen haben wir überzogen, glaube ich. Und dann kommen da nachher einfach dann wirklich so die Seniorenfahrer. Also da waren wirklich viele jenseits der 60, ein paar so zwischen 40 und 50, würde ich sagen, auch Frauen dabei, haben dann ihre fixi Bahnräder und machen halt Bahnradsport. Und das ist natürlich, ich glaube, in Köln, Frankfurt, Augsburg, so die Städte im Osten natürlich auch. Ich glaube, da ist es in Chemnitz, oder? Chemnitz ist, glaube ich, so die Bahnhochburg oder Cottbus, glaube ich, in Ostdeutschland.
Bin ich überfragt, ja, irgendwo.
Aber es gibt ja so die legendären Bahn, Berlin natürlich auch, Max-Schmeling-Halle ist ja, glaube ich, auch eine Radsporthalle. Aber in Hamburg, da haben wir zwar diese Eisbahn, Schrägstrich Radsportbahn in Stelling, aber das wird bei uns halt nicht gelebt. Und wenn man das dann halt einfach da so sieht, und Bütgen ist ja nun wirklich so eine der legendärsten Bahnen, gerade auch was dieses Aero-Testing anbelangt. Ich glaube, da sind halt einfach so viele. Und das hat auch Lars erzählt, dass es jetzt halt auch gar nicht mehr so einfach ist, bei ihm Termine zu bekommen, weil halt auch die Bahn in Bütgen jetzt erstmal ausgebucht ist, weil halt die ganzen Radsportteams da jetzt ihre Tests machen. Und ja, von den deutschen Top-Triathleten oder europäischen Top-Triathleten, gerade auch die, die von Canyon gesponsert sind und das immer in Verbindung mit Highsize gemacht haben. Das war schon spannend. Und ja, haben wir dann natürlich auch nochmal über The Arrow, heißt er The Arrow, gesprochen im Allgäu, weil das Ding ja tatsächlich bankrott ist. Also das Ding ist, und es Gerücht nachzuurteilen soll es, abgerissen werden. Also das wäre ja wirklich völlig, völlig absurd. Also
Alter, wo du wirklich
so denkst, das gibt's ja gar nicht. Ich meine, das ist ja also richtig auch gar nicht publik geworden. Also ich habe schon von vielen Leuten...
Ja doch, dass die Insolvenz da war, weil es ja irgendwie in dieser Corona-Phase, wo dann Baumaterialien und so irgendwie im Preis sich verfünf-, sechs-, versiebenfacht haben und das dann natürlich die ganze Kalkulation für so ein Riesenprojekt irgendwie vollgesprengt hat, das stand ja auch in der Zeitung im Allgäu irgendwo und das ging ja auch da mal durch die Presse. Aber ich habe halt gedacht, keine Ahnung, was da jetzt fehlt. Ich habe jetzt schon gedacht, dass die irgendwie einen Investor noch suchen oder sowas, der dann mit draufspringt, das Ding fertig gebaut wird. Und ja, dann wird versucht, das irgendwie abzubezahlen oder keine Ahnung was. Aber boah, abreißen.
Das halt, ja, das war jetzt halt ein Gerücht, was da natürlich dann so kursierte. Also das ist das, was ich meinte. Ich glaube, ich habe dir dann sogar den Artikel geschickt aus dem Allgäuer, aus der Allgäuer Tageszeitung.
Ja, ich habe den, den mehrfach.
Aber es ist ja jetzt auch nicht gerade durch die Triathlon-Presse gegangen. Also
nee,
da
das stimmt.
Da hat man halt einfach irgendwie so dann die Aero-Tests gesehen von Lionel, als Frodo dann rübergekommen ist und sich dann einfach die Gerüchteküche dann verdichtet hat oder die Gerüchte verdichtet haben. Dann hat man halt ab und zu mal einige von den Pro-Athleten gesehen, wie sie halt getestet wurden. Was aber halt tatsächlich alles Aufnahmen im Sommer waren, weil es wohl wirklich, so wurde mir es erzählt, einfach, oder auch von Leuten, die im Allgäu wohnen, halt tatsächlich der Rohbau war. Also du konntest dich noch nicht umziehen, du konntest noch nicht duschen und alles. Also es war ganz klar, im Sommer konntest du ein paar Tests machen, aber so richtig offiziell ist es, glaube ich, gar nicht gestartet. Und so wie es jetzt halt ist, scheint es tatsächlich so sein, dass wohl auch es für die Investoren nicht so lukrativ oder spannend gewesen wäre, dass man gesagt hat, man übernimmt das Ding, weil ich meine, die haben ja schon Arbeit da reingesteckt. Ich meine,
das wurde, ich wollte gerade sagen, die Kohle ist ja dann 100% weg. So,
Tests,
wenn du
Tests
keine Ahnung
durchgeführt. Was ich noch gehört habe, das, und das habe ich auch schon länger gehört, dass halt einfach die Preise für die Industrie halt einfach sehr, sehr hochpreisig waren. Also, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, als Laufradmarke gesagt hast, so komm, wir wollen den ganz gerne mal buchen, dass das wirklich sehr hohe Preise waren, die da angesetzt wurden, dass man halt gesagt hat, boah, okay, dann machen wir es lieber doch nicht. Und das habe ich aber von Anfang an gedacht, ist natürlich auch der Standort Allgäu ist halt schon auch ab vom Schuss, ne? Also klar, da hast du dann wahrscheinlich entsprechend günstiges Bauland bekommen, kann ich mir vorstellen, dass du dafür die...
Ja, ja. Aber das, wenn du überlegst, der andere ist ja da am Bodensee, dieser, wo sonst alle Profis waren, von Airbus.
Friedrichshafen. Er hat aber zumindest einen Flughafen, wenn es auch nur ein kleiner ist.
Ja.
Und dann ist es halt doch schon wieder so, du musst dann halt doch wieder 2 Stunden fahren. Weißt du, von Friedrichshafen ins Allgäu brauchst du 2 Stunden, von München ins Allgäu brauchst du 2 Stunden. Also das ist schon nochmal so Fly-in und kurzer Test, Fly-out, das klappt dann halt nicht so gut. Also ich fand's super schade, weil ich meine, ich fand's von Anfang an
sehr, sehr, sehr...
Das
Ding sah schon richtig geil aus. Boah, das wäre richtig bitter.
Aber ist natürlich ein monstergewagtes Projekt gewesen.
Also ja, weil, ja, ja, absolut.
Ich meine, irgendwann die Triathleten, die sind schon bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen. Und das kennt man auch. Also gerade die Amateurathleten, bei den Profis ja nicht. Da machen das dann in der Regel ja die Sponsoren. Oder sind halt wirklich die Athleten, die sagen, das Geld lohnt sich, aber für so einen normalen Test irgendwie 1.500 bis 2.000 Euro in die Hand zu nehmen, das ist ja einfach wirklich sehr, sehr hochpreisig. Und das müssen sich dann halt doch, also ich glaube, da ist die Bubble dann halt doch kleiner, als man denkt. Und
das war auch meine Überlegung von Anfang an, dass ich gedacht habe, ich habe dann gesagt, ja gut, das sind ja mit Sicherheit alles smarte Leute, die da so eine Entscheidung treffen und auch dann mit Investoren und sonst was, das wird ja durchgerechnet worden sein, wie vielen Athleten man dann testen muss und sonst was und wahrscheinlich dann als Zentrum mit Bikefitting und sowas noch, kannst du so Dinge dann ja auch als Leuchtturmprojekt vielleicht ein bisschen querfinanzieren oder sowas, aber dann hast du natürlich wieder den Standortnachteil, was du gerade beschrieben hast, alles eine Mutmaßung, aber das ist genau das, was ich mich auch gefragt habe, dieses Thema, wenn du überlegst, also irgendwie, es gibt ja immer um die 30.000 Startpassinhaber, Triathleten in Deutschland. Und ich würde jetzt mal eine heiße Vermutung aussprechen, dass keine 10% davon sich überlegen, für 1.500 Euro einen Bahntest zu buchen. Und
ich
dann, oder, weißt du, und dann bleibt, ja schon mal nicht mehr so viel übrig irgendwie. Dann musst du ja schon sagen, okay, der Endverbraucher, der gemeine Triathlet, sage ich jetzt mal, ist gar nicht Zielgruppe. Deine Zielgruppe muss ja dann irgendwie Profi-Radsportteams, Profi-Triathlon-Athleten. Für mich vor allen Dingen, also habe ich halt gedacht, ja, wahrscheinlich dann halt Vollgas wirklich pro Radsport und halt Hersteller. Ne? Rahmen, Laufrad, Kombinationsgeschichten, was auch immer. Da hätte ich halt gedacht, okay, dann ist es wahrscheinlich für die Industriepartner, sag ich mal, irgendwie durchgerechnet und ausgerichtet. Aber ja, krass.
Spannend.
Ja,
genau.
Ja, ja.
Also wer weiß, ich meine, vielleicht ist es ja auch, wie gesagt, es sind jetzt ja auch alles nur Gerüchte und
ja gut, Fakt aber ist, dass wenn die Insolvenz ja schon da war, was ist und dann jetzt solche Gerüchte noch on top kommen bei sowas, das ist ja dann schon, also keine Ahnung, ob es da wirklich abgerissen wird, das ist jetzt so, wo ich mir denke, da bin ich jetzt wirklich gespannt, das wäre wirklich krass, dann muss es ja irgendwie komplett eine Fehlkalkulation gewesen sein, weil wenn, ja, oder es ist wirklich noch so viel Kohle, was man hätte reinstecken müssen, dass es dann eben sich, dass du dann irgendwie die Rechnung aufmachst und sagst, ja, wir müssen dann 60 Jahre Tests machen, bis wir das amortisiert haben, ja, dann lohnt sich's auch nicht, dann noch mehr Kohle reinzustecken, dann war es halt
genau
wahrscheinlich VC-Kapital, was da drin war, und dann ist das jetzt eben weg und man macht einen Deckel drauf und schließt das Ding ab und kann vielleicht noch die Technologie von diesem Windkanal an einen Autohersteller oder was auch immer, die Turbinen und die Messtechniken und sonst was, das ist ja nicht Schrott, sondern das ist ja dann höchstens die Steine, das Holz und sonst was, ja. Aber ich schätze, dass du natürlich das teuerste an so einem Ding wird ja die Technik gewesen sein. Und wenn du die vielleicht haben sie dafür einen Käufer gefunden und konnten dann den Schaden irgendwie begrenzen. Das kann ich mir dann auch gut vorstellen, wenn du sagst, es wird abgerissen. Hört sich ja, habe ich jetzt im ersten Kopf so ersten Bild den Hammer mit den Kran, ja, mit der Vorschlag.
Ja, ja, logisch.
Mit Abrissbirnen im Kopf wird platt gemacht, aber wahrscheinlich, wenn du dir das dann überlegst, so diese Technik, wenn du da einen guten Käufer für hast, dann kannst du vielleicht ja sogar den Schaden noch wirklich klein halten.
Absolut. Genau.
Ja, bin ich aber gespannt, was es da für Entwicklungen gibt.
Aber was ich spannend war und was ich also definitiv auch erzählen kann, ist, das ist jetzt auch nichts Neues, aber das fand ich sehr spannend, dass Lars das einfach auch nochmal bestätigt hat. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ja tatsächlich mittlerweile gerade auch im Straßenradsport, also auch bei den Rennen, der Trend wirklich gen 30 mm Reifen geht.
Ja.
Also dass mittlerweile auch die ganzen Felgen an sich schon breiter sind, sowohl von innen als auch von außen. Und das ist ja so das, was man jetzt eigentlich auch schon länger weiß, dass was halt die Aerodynamik der Laufräder wirklich ganz maßgebend beeinflusst, ist der Übergang vom Reifen oder Zusammenspiel Reifen mit der Felge. Und dass da halt die Felgen jetzt mittlerweile schon alle so eine Breite haben, dass die 25 mm Reifen gar nicht mehr so richtig aerodynamisch gut funktionieren. Und dass jetzt tatsächlich 28 mm eigentlich nur noch gefahren wird und teilweise jetzt auch schon vermehrt 30 mm. Also da haben wir auch darüber gesprochen, dass jetzt halt auch im Trainingslager tatsächlich nahezu alle UCI-Teams mit 30 mm Reifen unterwegs sind. Und was ganz interessant ist, das war mir so auch nicht ganz bewusst, dass tatsächlich im Peloton nahezu ausschließlich mittlerweile tubeless gefahren wird.
Das war mir klar.
Ja, nee, das hatte ich bin ja immer noch so oldschool und habe immer noch.
Denkst du, die fahren noch Schlauchreifen oder was?
Nein, Schlauchreifen nicht, aber dass sie halt einfach noch mit Schlauch fahren, ja. Also jetzt, dass keine Schlauchreifen mehr gefahren werden, das ist mir schon klar.
Und Schlauch sind die doch noch nie gefahren?
Ne, früher sind ja Schlauchreifen, wo der klassische, also bevor der Clincher sich durchgesetzt hat. Schlauchreifen
und dann tubeless.
Clincher, genau. Nee. Die sind doch vorher, sind die auch, also auch einige mit Dings gefahren.
Das wäre mir neu. Weil das ist
nein, ja die Roval-Laufräder zum Beispiel, sämtliche Specialized-Teams, die waren gar nicht tubeless ready. Da, die sind ganz klar, ja, waren die.
Da sind noch schlau. Müsste uns jetzt mal ein richtiger Radsport-Insider schicken, aber laut meinem Verständnis sind die halt Schlauchreifen gefahren und dann, wo Clincher kam, also tubeless sind die auf tubeless gegangen. Aber Schläuche meiner Meinung nach nie. Aber ich kann auch falsch liegen.
Also bei Specialized und Roval weiß ich
das. Wollen wir eine Wette abschließen?
Guck mal, das gibt einen Grund mehr, Eckhardt ans Mikro zu holen. Um alte Geschichten auszuhöhlen und jetzt auch nochmal ein bisschen über DT Swiss und Swisside zu sprechen. Und der wird uns auch das auflösen können, ob das jetzt Sinn macht.
Weißt du was, wenn der den Podcast hört, dann sitzt er da und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Das macht er wahrscheinlich
eh schon. Und denkt, was für zwei Idioten.
Das macht er wahrscheinlich eh schon. Aber trotzdem, das habe ich auch schon gedacht, weil ich mich mit Ralf nämlich in Rot über die Performance von Magnus Ditlev unterhalten habe. Und da hat er halt gesagt, dass das schon einfach auch echt ein krasser Werbepartner wäre für Swisside/DT Swiss. Und dass sie auch schon relativ lange versuchen, an ihn ranzukommen. Dass er aber halt gesagt hat, nee, er ist zufrieden mit Head und ist auch ein treuer Athlet. Und deswegen musste ich so ein klein bisschen grinsen, als ich dann gesehen habe, dass jetzt, du hast gesagt, Swisside ist es oder DT Swiss, Swisside.
DT Swiss.
Late bei Ditlev?
Swisside, ja.
Okay, dann haben wir es. Aber dann ist genau das, was Eggy wollte, haben sie jetzt quasi ihren Top-Athleten.
Können wir ihn nochmal fragen, wie viel Scheine er noch mehr in die Geldbörse packen musste?
Ich glaube, das wird er, glaube ich, nicht erzählen. Dafür ist er auch zu norddeutsch.
Oh Mann, ey, ich kriege hier heute nichts Investigatives aus euch Norddeutschen raus. Naja, nee. Und die Wette bist du jetzt auch schmeichelhaft umgangen, Nils. Da hast du dich auch rausgewunden.
Nein, das können wir ja machen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass am Anfang wirklich relativ viele Profis noch Clincher mit Schläuchen gefahren sind. Und das ist auch noch gar nicht so lange her ist. Also die sind dann natürlich irgendwelche Latex-Schläuche gefahren oder TPU-Schläuche, aber dass jetzt alle tatsächlich mit tubeless unterwegs sind, das ist mir wirklich in dieser Konsequenz tatsächlich neu. Also Remke Evenepoel ist auf jeden Fall Olympiasieger geworden auf Schläuchen. Da gab es sogar noch die Diskussion. Und weil er nämlich auch...
Wenn du sicher bist, dann wirst du da schon... Da wirst du da schon recht haben. Ich fange jetzt aber nicht an zurückzurudern. Wir lassen das jetzt mal da stehen und
ich bin zu 51% sicher.
Da Das reicht mir, Nils, das reicht mir. Lass uns schnell das Thema wechseln, weil da können wir uns nur weiter verrennen. Ich habe nur eine wichtige Sache, bevor wir jetzt wieder 1000 Nachrichten bekommen und die Leute ganz hektisch werden und sagen, ich muss jetzt 30 mm fahren. Wenn ihr noch zu Hause einen 23 mm breiten Carbon-Laufradsatz habt, dann braucht ihr da keine 30 mm drauf machen, sondern das Laufrad muss zum Reifen passen von der Breite her. Genau. Das ist immer wichtig, das könnt ihr checken. Und wenn das 28 oder 30 oder noch breiter ist, dann könnt ihr auch die dicken Schlappen fahren und dann ist es trotzdem aerodynamisch und ihr habt noch mehr Komfort. Aber jetzt nicht bitte auf dem 21 mm Carbon-Laufradsatz versuchen, 30 mm Tubeless aufzuziehen.
Und dann ist er auch gar nicht Tubeless ready. Dann funktioniert das Ganze nicht.
Ey, Görke, bei mir kommt die Dichtmilze aus den Speichen raus.
Also bei mir könnte es so, ich könnte sowas machen, durchaus. Also das wäre nicht so unüblich. Nee, aber das war cool. Das hat wieder echt Spaß gemacht. Die Zeit rennt halt. Das ist wirklich krass. Also irgendwann habe ich gemerkt, dass ich tierischen Hunger habe und habe dann mal so dezent in den Raum geworfen, ob irgendwie noch jemand ein Stück Kuchen braucht oder irgendwie eine Laugenstange oder so. Und dann waren alle ganz dankbar. Und dann habe ich halt auf die Uhr geguckt und ich habe um 6:30 gefrühstückt, bin um 6:45 losgefahren und habe dann eigentlich auch nichts mehr gegessen. Und dann war es halt irgendwie, ich glaube, 14 Uhr oder 14.30 Uhr. Also ich wollte um 11 da sein, war dann um 11:45 da und die ersten 3 Stunden sind halt einfach wirklich so geflogen, weil du natürlich auch permanent irgendwie ein bisschen beschäftigt bist und Feedback von Dani einholst, wie sich's angefühlt hast, dann bei Lars irgendwie rauskitzeln willst, war es jetzt schneller, war es nicht schneller und was hat was gebracht und können wir da irgendwie nochmal den Winkel verändern, gehen wir höher. Also das war wirklich sehr, sehr interessant. Und was ich auch sagen kann, das ist jetzt letztendlich auch nichts Neues, aber das war Lars auch nochmal, da war er auch überrascht, weil er das auch noch nicht so häufig getestet hat, weil er halt doch primär im Radsport unterwegs ist, dass tatsächlich die Flasche vorne wahnsinnig viel bringt. Mhm. Also dass das tatsächlich, das hätte er so auch nicht vermutet, weil Dani
ja,
auch
wenn du zubaust vorne, ne?
Genau, ja, aber Dani hatte eigentlich auch schon ein Cockpit, was das Ganze schon sehr, sehr gut umschlossen hat. Und wo Lars dann auch meinte, naja, so viel kann das eigentlich gar nicht bringen, weil das Cockpit ja schon so geschlossen ist. Da kommt ja gar nicht so viel Wind an. Aber der Weg wurde dann halt einfach nochmal durch den Körper wohl wirklich dermaßen verändert, dass es dann doch nochmal krass was gebracht hat. Also das scheint dann tatsächlich aerodynamisch dann nochmal einen nicht unerheblichen Einfluss gehabt zu haben. Ja, war super, super spannend. Also hat richtig Spaß gemacht. Lars super, also auch wie er dann rangegangen ist, das hat auch ganz klar gesagt, das ist tatsächlich auch ein Prozess. Also du musst die Position dann auch A finden und B dann auch trainieren, im Training umsetzen. Mhm. Und hat super viel Spaß gemacht und wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ob es jetzt mit Dani war, kann mir auch gut vorstellen, vor Kona dann vielleicht nochmal, toi toi toi, wenn alles glatt geht, da nochmal auf die Bahn zu gehen und dann vielleicht wirklich verschiedene Setups zu testen. Aber dann für Amateure ist es natürlich dann nochmal was ganz anderes oder wie gesagt für Profis, die dann auch noch ein bisschen flexibler sind, was die Sponsoren anbelangt und du dann halt auch nochmal verschiedene Helme testen kannst, da kannst du dann natürlich wirklich nochmal ganz schnell in Bereiche kommen, wo du irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Watt einsparen kannst und das sind natürlich Welten, ne? Also das ist jetzt bei Dani, die schon wirklich auch sehr, sehr gut drauf sitzt, also hat ja auch nicht ohne Grund die Radzeiten, die sie hat, also sie ist natürlich sehr fit, aber sah auch krass aus, wirklich, wie sie da auf der Bahn gefahren ist, da war Lars auch wirklich sehr beeindruckt, der auch meinte, boah, das sieht schon sehr nach Radsport aus, was sie da macht. Super ruhiger Oberkörper und immer perfekt auf der Bahn gefahren, auf der Linie, auf der sie fahren soll.
Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn das mal gemacht hat. Und auf so einer Bahn zu fahren, in Aero-Position, ist auch erstmal richtig sketchy. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist, man denkt so, ja, geht schon. Und dann fährst du da auf diese Wand zu, auf die Kurve. Und da die Linie, und man muss ja, also je genauer man die Linie hält, desto besser sind natürlich am Ende die Ergebnisse und desto besser kannst du da auch die Runs miteinander vergleichen. Das ist dann natürlich schon eine sehr gute Sache. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist sicherlich, jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, zweistellig Bahntests wird Dani auch schon gemacht haben in ihrem Leben, oder?
Ich weiß gar nicht, ob sie so häufig auf der Bahn war. Sie war auf jeden Fall, also sie hat auch schon relativ viele Aerotests gemacht. Also das ja, ich glaube Bahn jetzt tatsächlich so viel nicht.
Aber sie hat das wirklich extrem, also lustigerweise für Holger war das mehr Überwindung. Also der hat, weil der ja ewig nicht mehr auf dem TT saß
ja, und halt auch wie gesagt,
Bahn war früher gang und gäbe für ihn, das hat er gemacht, aber jetzt auf dem Zeitfahrrad ist er ewig nicht mehr gefahren, hat das Rad dann auch tatsächlich letzte Nacht erst fertig gebaut. Also es waren dann wirklich auch so die ersten Meter, aber der hat echt ein bisschen gebraucht, bis er da durchgezogen ist durch so Wahl.
Geil.
Aber bei Dani sah das schon wirklich sehr gut aus und ja, das hat Spaß gemacht. Aber genau wie du gesagt hast, also da haben schon einige, es gibt auch ein, zwei Profi-Athleten, Athletinnen, die den Test nicht machen konnten, weil sie es nicht getraut haben. Also wo wirklich der ganze Aufwand betrieben wurde, die waren dann da und dann haben sie es nicht einmal geschafft, durch diese Wand zu fahren oder in diese Wand zu fahren. Und wenn du das halt nicht schaffst, dann kannst du halt den Test nicht machen. Das ist dann natürlich schon bitter.
Das ist dann aber schwierig, auf jeden Fall. Habe ich noch nicht gehört. Aber wir belassen es mal dabei und nennen nicht die Namen jetzt. Aber ich will jetzt weg von Bahntests.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ich will dich fragen, ob du schon die heißeste Triathlon-News der Woche gehört hast, von gestern.
Ich glaube nicht. Also ich wüsste, also so heiß, dass sie mir sofort einfällt, kann sie nicht gewesen sein.
Die Zeitstrafen werden reduziert, mein Lieber. Langdistanz, Reduktion von 5 auf 3 Minuten, Mitteldistanz 5 auf 2, Kurzdistanz 2 auf 1, Sprint 1 Minute auf 30 Sekunden. Von der Triathlon-Weltverband.
Und das wird dann automatisch auch von Ironman übernommen, oder ist
das? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also Triathlon-Weltverband ist ja nicht unbedingt immer Ironman, ja, aber Drafting-Zone würde für alle, werden es auf 12 Meter festgelegt, um Athleten zu überholen, 25 Sekunden Zeit, das hört sich ja nach Ironman an, also ja, keine Ahnung, was dann jetzt da die Einzelnen wieder draus machen, was
aber Halbdistanz angeht, ist von 5 auf 3 oder auf?
Mitteldistanz von 5 auf 2.
Boah.
Langdistanz von 5 auf 3.
Also das ist eine Differenzierung zwischen Halbdistanz und Langdistanz gibt, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also ich finde auch, dass 5 Minuten auf der Halbdistanz tatsächlich recht hart ist, gerade halt, wie gesagt, auch im Verhältnis zur Langdistanz. Aber 3 Minuten und 2 Minuten, also gerade 3 Minuten Langdistanz, das ist jetzt ja wirklich, also
da lohnt sich's immer mehr zu draften, mein Lieber.
Da lohnt sich's immer mehr zu draften, ja. Das ist schon ganz schön krass. Also
fand ich auch nicht.
Wie war der Aufschrei in der Szene? War er groß oder?
Oh, ich habe das auch jetzt ehrlich gesagt. Ich bin ganz ehrlich, Nils. Ich habe das 10 Minuten vor unserer Podcast-Aufnahme gelesen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich da um die Szene zu kümmern und wie da der Aufschrei ist. Aber werden wir ja dann sehen. Könnt's alle mal in die Spotify-Kommentare schreiben. Aber ja, so keine Ahnung. Ich finde. Also bei der T100, so dieses Ding, dass das dann irgendwann von 5 auf 1 Minute gedroppt wurde, gut, weil die dann ja angefangen haben, überhaupt mal Zeitstrafen zu geben. Vorher gab es ja irgendwie gar keine, weil sie dann bei 20 Athleten die Rennen nicht kaputt machen wollten. Das war ja auch schon lächerlich. Aber jetzt Mitteldistanz 2 Minuten und gerade Langdistanz 3, weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal anschauen. Müssen wir uns mal anschauen.
Also ich finde, wie gesagt, ich finde der Halbdistanz, sich irgendwie so auf 3 Minuten runterzugehen, ist okay. Aber bei der Langdistanz von 5 auf 3 und dann halt auch bei der Halbdistanz auf 2 Minuten, das ist ja schon wirklich so, wo du dann echt sagen kannst, am besten noch in der letzten, es zählt dann unmittelbar vor T2, dass du dann halt nicht mal mehr irgendwie aus der Gruppe rausfällst, sondern fährst dann einfach die ganze Zeit mit, passt einfach noch auf. Kannst jetzt ja rein theoretisch auch die zweite Zeitstrafe in Kauf nehmen. Ich glaube, ab der dritten gibt's erst die rote Karte, dann hast du 6 Minuten, hast du nur 1 Minute mehr als vorher bei einer. Also das ist schon, verstehe ich auch nicht. Also wäre auch interessant, mal zu wissen, die Intention dahinter, was das Argument dafür
sein soll. Das Argument kann ich dir sagen. Und zwar, die Änderung ging aus Gesprächen mit Athleten und Athletinnen hervor und mit den Schiedsrichtern. Und ja, das musste einfach Anpassungen geben.
dass die Athleten dafür stimmen, das kann ich nachvollziehen. Vor allem für die Bescheiße, aber jetzt.
Es soll ein ausgewogenerer Ansatz für Integrität des Wettbewerbes geschaffen werden.
Mhm. Naja.
Der Satz ist so kompliziert, den verstehe ich nicht mal.
Du bist aber auch im Skiurlaubsmodus, ne? Das muss man halt sagen.
Das ist absolut, aber ich verstehe nicht, also keine Ahnung. Ich fand diese 5 Minuten oder sowas immer angemessen, ehrlich gesagt. Klar, wenn du dann zu Unrecht eine Strafe bekommst, dann ist es total nervig, aber ich hab in meiner Triathlon-Laufbahn noch nie in meinem Umfeld direkt gesehen, dass irgendjemand zu Unrecht eine Strafe bekommen hat. Das fühlt man dann immer ganz gerne und sagt man dann auch allen. Aber ich glaube, wenn jeder ganz ehrlich ist, der mal eine Zeitstrafe... Ich hab auch schon mal eine Zeitstrafe bekommen, hab dann erzählt, die war ungerechtfertigt, aber die war komplett gerechtfertigt. Also... Es ist einfach,
also ich finde
in der Situation, dich überholt wer, dann merkst du, der ist schneller als du, dann willst du da mitfahren, dann merkst du, der fährt dir weg, dann fährst du näher und dann merkst du, hier so geht's. Und dann von der Logik her wirst du eigentlich schon klar sein, dass das zu
nah ist. Dann kommt der Pfiff und dann denkst du, oh komm, das waren noch 15 Meter und keine 12.
Exakt so. Ey, 1:1.
Ich glaube tatsächlich nicht, ich bin da voll bei dir. Also ich habe ja einmal wirklich eine rote Karte bekommen wegen Schiedsrichterbeleidigung.
Das hast du noch nicht erzählt. Erzähl bitte.
Das war tatsächlich, glaube ich, beim Ligarennen, wo da halt wirklich einfach so wild gelutscht wurde. Es war halt zweite Liga, wo halt ein klassisches Drafting-Verbot war. Und vor mir war halt so eine Gruppe von 4, 5 Leuten, die tatsächlich irgendwie gekreiselt sind. Und ich bin hinter denen aus dem Wasser raus und habe dann echt versucht, an die ranzufahren und war dann so diese 20, 25 Meter hinter denen, wo man auch sagen muss, die Perspektive täuscht ja immer, wenn man dahinter ist, genauso wie davor. Richtig beurteilen kann man es, wenn man daneben ist. Aber ich habe halt einfach gesehen, dass die wirklich gekreiselt sind. Und anhand der Geschwindigkeit, wie sie gekreiselt haben, also wie schnell abgewechselt wurde, war mir klar, das sind jetzt keine 10 Meter Abstand, die sie eingehalten haben. Und dann kam halt so der Kampfrichter fuhr halt daneben. Und dann habe ich halt so von wegen, ja, jetzt mach doch mal was. Und dann kam er sofort Bremse angefahren. Und dann hat er mir eine gelbe Karte gegeben. Ich sag mal, willst du mich jetzt verarschen oder was? Wieso gibst du mir eine gelbe Karte? Ja, das steht dir gar nicht zu, das zu beurteilen. Ich sag, die lutschen noch da vorne. Willst du jetzt mit mir diskutieren? Dann kriegst du rot. Und ich sag, ich will ja nicht diskutieren. Ich will einfach nur, dass die Lutscher da vorne fair fahren. Und dann hat er mir eine rote Karte gegeben.
Aber so, warte. Das war wirklich deine Wortwahl.
Ich habe nichts Schlimmeres als Lutscher und ich habe den nicht bepöbelt, aber ich war in Rage, also ich habe halt nicht aufgehört zu schimpfen.
Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Story, wo du den durchbeleidigt hättest oder so.
Nein, Quatsch. Nee, das war. Und da habe ich dann eine rote Karte wirklich wegen Beleidigung bekommen.
Und da hast du ihn dann beleidigt, als du die rote Karte bekommen hast.
Nee, da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Aber auch da muss man ja im Nachhinein sagen, ich fand das jetzt ein bisschen zu hart, aber auch da kann man sagen, es ist ja gerechtfertigt. Ich glaube, was tatsächlich eins so dieser Hauptprobleme ist, und das hat dann halt immer das Gefühl, es trifft die Falschen. Das denkt man ja immer, als hätten ja auch noch zig andere sein müssen. Ja. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass einfach ganz häufig da eine Gruppe ist von 10, 15, 20 Leuten, die halt wirklich mehr oder weniger alle bescheißen. Und dann kriegen halt 3 unglückliche Jungs oder Mädels kriegen die Karte. Und 17 halten dann kurzzeitig mal wieder mehr Abstand und freuen sich am Ende, dass sie einen geilen Radsplit haben und dass sie gut laufen können und dass sie durchgekommen sind. Und ich glaube, das sorgt halt einfach immer so für dieses Verständnis. Das war nicht gerechtfertigt. Die 3 haben es aber genauso verdient wie die 17 anderen auch. So, das ist halt, oder vielleicht sind da 2, 3 Ehrenhafte dabei, die vorne fahren. Ich glaube, dadurch kommt das halt immer zustande. Aber ich finde immer, Strafen zu reduzieren und gerade jetzt auch in einem Punkt, wo es halt, also es macht ja keinen Sinn, also es verändert ja überhaupt nichts am Charakter, Windschattenfahren oder nicht, die Strafen zu reduzieren. Und es sorgt auch nicht dafür, na gut, die Penalty Tens, die sind ein bisschen schneller wieder, hast eine höhere Durchmischung, da steht keiner 5 Minuten.
Ich bin mal gespannt.
Das kann ja auch nicht das Argument sein.
Es ist ja aber auch, bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen erst drauf gekommen, weil ich es eben erzählt habe mit der T100, dass sie dann überhaupt Strafen verteilt haben. Die Penalty Tents auch so beim Ironman sind ja jetzt nicht dauernd komplett voll.
Nein.
Obwohl sie eigentlich dauernd komplett voll sein müssten, wenn du dir manche Rennen einfach anguckst. Vielleicht ist es aber auch so, dass durch diese reduzierten Strafen vielleicht auch mal eher eine Karte gezückt wird. Weil auf der Langdistanz mit 3 Minuten machst du jetzt wirklich kein Rennen kaputt oder auf einer Mitteldistanz mit 2 Minuten. Dass es dann dem Schiedsrichter auch so ein bisschen, weißt du, bei 5 Minuten, auch vor allem auf der Mitteldistanz, dann denkst du auch so, ich guck mir das vielleicht nochmal an. Und vielleicht, wenn ein Schiedsrichter denkt, ja, 2 Minuten, come on, hier, der fährt jetzt Tatsachenentscheidung, ich fahre jetzt daneben, bam, 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 hier 3 Karten und ab dafür. Lass uns das mal abwarten, wie es wird. Wir haben uns jetzt erstmal in dem ersten Impuls beide so, ah, nee, macht ja gar keinen Sinn. wenn das dann aber dazu führt, dass dann vielleicht auch noch schneller einfach Entscheidungen getroffen werden, weil es halt ja nicht das komplette Rennen in Anführungsstrichen kaputt macht, macht 5 Minuten auf der Langdistanz auch nicht. Es sei denn, du kommst dann mit 9 Stunden 5 und 1 rein oder mit 10 Stunden 5 und 1, dann wäre es natürlich sehr ärgerlich. Aber sonst ist es ja, ja, auf der Langdistanz 5 Minuten oder dann 3 Minuten oder 2. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass es dann so ein Kampfrichter auch die Karten so ein bisschen lockerer sitzen. So, das kann ja auch sein. Wir warten das mal ab. Es ist ja jetzt anscheinend so, die Regeln wurden beschlossen und dann ist jetzt nur abzuwarten, wird das jetzt auch bei Ironman allen umgesetzt. Das ist dann nochmal ein spannendes Thema sicherlich. Und dann vor allen Dingen, ja, was bedeutet das eigentlich im Alltag sozusagen, dann jetzt im Rennalltag? Und wie wird das Ganze da dann gelebt? Und gibt's da irgendwie, bleibt alles beim Gleichen, beim Alten, nur die Strafen sind kürzer oder gibt's dann dadurch mehr Strafen? Müssen wir eigentlich mal gucken, ob es irgendwo so Statistiken gibt bei Ironman oder sowas. Das fände ich interessant.
Radde holt safe. Das raus. Thorsten holt das raus, gar keine Frage.
Wir brauchen der Statistiken.
Der kriegt das hin.
Das ja, ist, ansonsten ja, aber trotzdem, ist ja eine spannende Überlegung, oder?
Voll, absolut. Also letztendlich, wenn es dafür sorgt, dass der Sport fairer wird und dass mehr Strafen verteilt werden. Es geht ja nicht nur darum, dass auch der Athlet, die Athletin eine Strafe kriegen, sondern dass sie halt auch aus der Gruppe rausgerissen werden und dann halt auch wirklich nicht mehr dabei ist. Ich meine, das muss man halt auch sagen, wenn dir sowas, du bist in einer Supergruppe, hast du selber auch erzählt, in Frankfurt, und dann merkst du auf einmal, boah, ich muss jetzt hier rechts ran und die Gruppe fährt mir weg, geht's ja nicht nur einfach um diese 3/5 Minuten, sondern es geht ja auch darum, dass der Express weg ist und du dann erstmal alleine wieder weiterfahren musst. Das sorgt ja auch ganz viel dafür. Und wenn du jetzt wirklich irgendwie so eine Gruppe hast, die 5, 6, 7 Leute hat und 2, 3 fahren halt einfach immer eng und dann zeigst du denen eine Karte und sie müssen beim nächsten Penalty Tent raus, dann ist halt die 7er-Gruppe nur noch eine 4er-Gruppe, die dann natürlich einfacher zu kontrollieren ist und fairer fahren kann als diese 7er-Gruppe. Da geht's ja letztendlich auch immer ein klein bisschen drum. Und wenn das dann halt dafür sorgt, dass wirklich früh, gerade auch wenn wir uns an diese Bilder in Rot erinnern, jetzt im letzten Jahr, wo ja wirklich einfach im schnellen Amateurfeld gerade in der ersten Runde auch einfach 2 Riesenpulks unterwegs waren, die dann irgendwie ineinander gefahren sind. Am Solarer Berg hat sich das dann einfach aufgrund der Natur der Sache, weil der Anstieg halt einfach so das Zuschauerspalier so schmal ist, hat sich das dann ein bisschen gelichtet und dann ist die Gruppe auseinandergeflogen. Aber so bei Kilometer 70, das war schon brutal, was da angekommen ist. Das waren wirklich so gefühlt die dunklen 90er waren wieder da. Und wenn das halt dafür sorgt, dass diese Pulks gar nicht erst entstehen und auch schon in der Entstehung auseinandergerupft werden, ist es natürlich cool. Also definitiv. In Kombination vielleicht mit dem, was wir auch angesprochen haben, mit dem Race Ranger, dass das dann vielleicht so bei diesen Sub-10, Sub-9-Clubs in Rot ausprobiert werden könnte. Das wäre irgendwie ganz cool. Aber ja, also lassen wir uns mal überraschen und gehen den Ganzen mal positiv an. Ansonsten muss ich sagen, wird's mal wieder Zeit für What the Funk, denn ich habe jetzt so 2, 3 Mal mit Fred hin und her geschrieben, der Sack jetzt in Noosa, und er hat schon geschrieben, echt absolut der Lifestyle, den wir lieben, irgendwie alle braun gebrannt, alle machen Ausdauersport, alle gefühlt trinken nur Kaffee und trainieren, was anderes passiert dann nicht. So, und er ist jetzt ja wirklich das, was ja für Fred eigentlich die absolute Hölle ist. 5.30 Uhr startet das Training, einfach aufgrund der Hitze. Und ich habe dann auch gesagt, Fred, du darfst halt nicht den Fehler machen, irgendwann so diesen Schlafgerhythmus durchzubrechen.
Ja, ja, ja.
Das
ja.
funktioniert natürlich einfach nur, weil du schon
bleib im Jetlag. Bleib im Jetlag.
Im Bett bist, genau.
Also das ist, ja, vielleicht müssen wir mal, aber gut, dann bist du wahrscheinlich nicht dabei, Nils, aber mit Holy und Fred, weil Holy ist ja auch wieder in
Holy ist auch wieder da.
Und die zwei trainieren und wir kriegen richtig viele Nachrichten auch, dass es ein Holy-Update geben muss wieder. Von daher muss
können
ich da
wir
mal
gerne machen, muss klar.
Ich mit springen. Oder wir machen so ein Vierer, wir machen ein Vierer-Date. Das können wir auch machen. Das fände ich auch eine geile Geschichte. Oder wir stückeln es. Ne, dann haben wir zweimal das gleiche Thema. Das ist auch
blöd. Nee, nein.
So ein Vierer-Date mit Überlänge. Das fände ich ganz geil.
Das 3 Stunden schon hin. Das wäre irgendwie, und ich finde es ja auch wirklich cool, also ich meine, zu hören, wie es Holy beim zweiten Mal ergeht, das ist ja tatsächlich auch so, also das ist ja auch.
Und ob Fred ihn kaputt trainiert?
Ja, ich glaube nicht, dass die beiden zusammen trainieren. Ich meine, Holy ist ja jetzt bei Ben, der wird sich schon auch ganz genau an die Pläne halten und Das wäre, glaube ich, also.
Ah, Fred ist schon gut, Leute zu überreden, dass sie bei ihm mittrainieren. Du weißt das aus deinem eigenen Leib.
Ich habe aber auch nicht trainiert. Ich habe Sport gemacht und ich wollte einfach nur einmal dabei sein. Natürlich war das dumm. Aber ich habe ja, also wenn jetzt Athleten von mir dabei sind oder auch wenn ich selber, also nee, sowas hätte ich nie gemacht. Also da bin ich auch tatsächlich, also auch wenn ich jetzt irgendwie mit besseren Athleten zusammen Rad gefahren bin, versuche ich da nicht 2 Stunden neben denen zu fahren, sondern weiß einfach, der ist besser als ich. Also hänge ich mich sofort ans Hinterrad und habe da auch kein schlechtes Gewissen. Und wenn er halt sagt, er will sich mal ausruhen, dann nehme ich den Turn und fahre den dann in meinem Bereich. Aber ich habe das immer so genutzt, dass ich, also natürlich hast du auch, da haben wir heute auch drüber gesprochen mit Holger, das Trainingslager, als ich irgendwie das zweite Mal nach Hawaii im Februar auf Mallorca draußen gefahren bin, ein paar Mal auf der Rolle, aber so richtig viel gefahren bin ich zwischen Oktober und Februar nicht. Und damals kam Lothar halt an, meinte, komm, wir fahren morgen Rad. Und dann standen da Udo Bölz und Jörg Jaksche bei der Abfahrt. Und das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und natürlich sagst du da nicht, ich fahre nicht mit denen, weil das war die Zeit 2002, 2003. Da waren das die Helden, die du jeden Tag im TV gesehen hast. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, mit denen mal zu fahren, natürlich machst du das. Und das war der schnellste Trainingsride in dem Jahr und wahrscheinlich auch einer der besten Radsplits über dann 150 Kilometer, weil wir da im Februar einen 36er Schnitt im Training gefahren sind. Und die Ortsdurchfahrt Manacor war für mich wie finale Tour de France Paris Champs-Élysées. Also es war echt unfassbar.
Höchste Konzentration.
Alle Verkehrsregeln, jede rote Ampel, alles wurde ignoriert. Und es ging einfach nur darum, irgendwie an den Jungs dran zu bleiben und dabei nicht über den Haufen gefahren zu werden. Also das war eigentlich fast noch schlimmer.
Schade, dass es zu der Zeit noch keine GoPros gab.
Ja, aber das wären, in der Gruppe hätte die auch keiner gehabt. Also das waren alles Leute, die definitiv keine GoPro hatten. Lustigerweise habe ich die Geschichte heute auch Holger erzählt. Und da hat Holger erzählt, dass Udo Bölz aber immer einer war, der die Leute kaputt gefahren hat. Und dann hat er sich tierisch drüber aufgeregt und meinte, boah, ich war damals so 18, 19 und Udo war Mitte 20 und dann bin ich mit dem mal gefahren. Und dann hat der mich da mit dem, der hat mich so kaputt gefahren. Und dann lachte Lars Teutenberg nur und meinte, ja, Holger, der wollte ich nicht kaputt fahren. Das ist einfach das Bölzsche Standgas, das hat er immer. Und das hat er wahrscheinlich immer noch. Also das ist. Ja. Aber ansonsten war ich im Training tatsächlich, immer sehr vernünftig, weil ich halt einfach schon immer wusste, das bringt ja nichts, 2, 3 Tage lang völlig über deine Verhältnisse zu trainieren.
Ach, Nils, da ist mal wieder der Unterschied zwischen dir und mir. Ich lasse mich da sofort hochschaukeln und mitreißen. Und ich hätte auch bei Udo Bölz die Führung zwischendurch mal übernommen und wäre neben ihm gefahren und hätte versucht, den Atem ruhig zu halten und mit ihm zu reden, dass er nicht merkt, dass ich überschwellig war. Und dann hätte ich das so lange gemacht, bis die Beine kribbeln und wäre dann zurück im Windschatten und hätte den Rest der Ausfahrt ums Überleben gekämpft.
Es hätte auch nicht lange gedauert, Nicky Boy.
Nee, das hätte nicht. Wahrscheinlich wäre ich irgendwann, Jungs, ich muss hier, ich habe noch Termine. Ich fahre hier links, Trainingsplan und so. Ich habe nicht so viel Kilometer. Aber apropos Training, ich habe noch eine gute Frage reinbekommen, die ich unterbringen wollte. Und zwar kam jetzt öfter schon mal die Nachfrage an dich. Leute haben so einen fixen Plan und sind aber auf Geschäftsreise. Und auf Geschäftsreise nimmst du ja nicht dein Fahrrad mit und auch Schwimmbad finden und so ist ja auch nicht immer so super easy. Das, was du immer mitnehmen kannst, Laufschuhe und es gibt oft in Hotels irgendwie noch ein Gym oder vielleicht dann im Gym ein Spinningbike oder sonst was. Hast du da, wie machst du das? Was würdest du Nils Görke machen? Du bist ja gerade auf Geschäftsreise. Was für einen Sport hast du heute gemacht?
Ich habe tatsächlich eine Laugenstange, ein das habe ich auch gelernt. Stückchen, das ist auch wieder sowas Norddeutsches, Stückchen und Teilchen.
Ja.
Ich glaube, Stückchen ist was Herzhaftes und Teilchen ist was Süßes, ne? Oder ist es so, ja? Stückchen ist was Herzhaftes. Teilchen ist was Süßes. Die Unterscheidung gibt es bei uns nicht. Also das Teilchen könnte was Herzhaftes oder was Süßes sein. Das war mein Sport. Ich habe aber tatsächlich, als ich jetzt auch gesehen habe, wo ich hier wohne, und dass ich ja auch, ich wusste ja auch nicht genau, wann nehmen wir auf. Ich glaube tatsächlich, wenn ich gewusst hätte, dass ich so gegen 5, 5:30 im Hotel bin und wir um 8 aufnehmen, hätte ich tatsächlich Laufschuhe eingepackt. Und das war so, ich hatte so die Überlegung, nimmst du Laufschuhe, nimmst du Laufsachen mit, nimmst du keine Laufsachen mit, kommst du eh nicht zu, lass sie weg. Und das ist wirklich so Grundregel Nummer 1 eigentlich. Mhm. Man sollte tatsächlich immer zumindest einen Satz für Laufen oder für Gym dabei haben. So, das ist ja wirklich, also Gym kostet ja nun wirklich gar nichts an Platz oder an Gewicht im Winter, Laufklamotten, kann man letztendlich auch noch tolerieren, aber so diesen Beutel, den sollte man gerade auch, wenn man wirklich mit dem Auto unterwegs ist, Flug ist ja dann vielleicht auch nochmal auch ein bisschen logistisch was anderes, wenn man mit Handgepäck reist, wobei, wie gesagt, ein paar Laufschuhe, Socken, T-Shirt und Hose kann man immer dabei haben, aber das würde ich tatsächlich immer dabei haben. Und ansonsten ist das natürlich, ja, eine der ganz großen Mankos der fixen Planung oder der, wenn man halt einfach nicht individuell trainiert wird. Ich meine, das haben wir schon jetzt ein paar Mal beredet, wie kann man das dann halt einfach, wie schafft man das, dass man halt die fixen Pläne dann umstellt? Und das ist halt einfach sehr schwierig, weil natürlich auch die Pläne so angelegt sind, dass die Reize regelmäßig kommen, dass auf jeden Fall 2 Radausfahrten pro Woche oder 3 Radausfahrten pro Woche da sind. Und es macht natürlich keinen Sinn, die Radausfahrten Samstag und Sonntag zu machen und von Dienstag bis Donnerstag zu laufen. Auf der anderen Seite, wenn es halt nicht anders geht, dann ist es besser, das so zu machen, als gar nicht das Ganze zu machen. Also man muss halt wirklich immer sich den Gegebenheiten anpassen. Ich habe tatsächlich ein paar Athleten, wo ich am Anfang auch dachte, boah, ganz schön krass, aber eigentlich ist das ja nur, zeigt das einfach nur, was die für einen Spirit haben und was die für eine Leidenschaft haben, die diese Reiserolle haben. Weißt du, diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, da gibt's doch irgendwie ein Produkt, wo der Produktname dann auch der Name dieser Rolle ist, die Anna Haug auch immer hat. Wie heißt die denn?
Feedback,
genau, die Feedback-Rolle. So, und ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich 2-3 Athleten, die halt einfach im Vertrieb unterwegs sind, die viel mit dem Auto fahren und die dann für 2-3 Tage in irgendwelchen Städten in Deutschland sind und die haben sich die Feedback-Rolle geholt und fahren dann halt auf dem Hotelzimmer.
Und dann Rad dabei, oder was?
Ja, die haben einfach immer ihr Rad dabei und am Anfang habe ich auch gedacht, komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Aber eigentlich ist es natürlich mega cool, weil ich meine, die haben halt einfach so Bock und das ist ja genau das, was wir letzte
Woche... Hey Leute, stopp, hört auf zu reden, Feedback, also einfach Rad mitnehmen und Rolle, fertig, dann könnt ihr doch trainieren, gibt keine Ausreden mehr.
Nein, das ist, also natürlich ist das jetzt...
Nein, aber voll krass.
Wenn jetzt wieder extrem viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ey, das ist doch nur Amateursport. Aber ich meine, wir haben schon so oft darüber geredet, wie viel besser einem das geht, wenn man trainiert. Und wenn du das logistisch, also vom Platz her hinbekommst und
voll geil. Wenn du
auch von den Hotelzimmern her hinbekommst, also ich hatte auch letztes Jahr Jonas Weller, als der in der Vorbereitung war auf seinen letzten Ironman, hat er schon einen neuen Job. Der war ja nie Vollprofi. Also er hatte wirklich mal einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen, wo er sich nur aufs Training konzentriert hat, zwischen 2 Jobs. Aber der hatte zum Beispiel dann, als er einen neuen Job angenommen hat vor dem Ironman Barcelona, musste er auch viel durch Deutschland fahren und da hat er auch die Feedback-Rolle immer dabei gehabt und ist dann halt in der Vorbereitung auf irgendwelchen Parkplätzen oder so auf der Feedback-Rolle gefahren. Wo ich halt auch dachte, irgendwie krass. Aber ist natürlich mega cool. Also du musst jetzt ja keine Autobahnraststätte nehmen. Ich glaube, dann kommt irgendwann auch die Polizei und fragt, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Aber du kannst dich ja irgendwie
aber, so... Aber da hat man noch 2 Superman-Kostüme an, oder? Wenn man auf der Autobahnraststätte... Was ist das für ein, ja, ein Boss-Move? So Autobahn, du fährst da raus und dann baust du so neben der Zapfsäule dein
Stagi, ich glaube aber ganz ehrlich, da sind wir wieder beim Superstar zum Vollidioten, sind es oft nur Millimeter. Da wird das Superman-Kostüm aber auch ganz schnell gegen die Zwangsjacke ausgetauscht, wenn du da auf deiner Feedback-Rolle zwischen 2 Zapfsäulen und dann fahren da die ganze Zeit die Schwerlasttransporter an dir vorbei. Nein, aber es gibt ja auch irgendwie schöne Waldraststätten oder was weiß ich was. Also die Sache an sich, natürlich klingt das ja im ersten Moment absurd, aber jeder weiß, wie, das merke ich jetzt ja auch, also du bist dann halt den ganzen Tag unterwegs, dann haust du dir um 18 Uhr da dein Essen rein. 18 Uhr ist ja sogar noch früh, also das ging ja jetzt auch nur, weil wir früh fertig waren. Und dann hast du dich den ganzen Tag nicht bewegt. Und das ist ja, also du fühlst dich ja als Bewegungsjunkie dann einfach auch nicht wohl. Und hätte ich jetzt Laufschuhe dabei gehabt, ich wusste nicht, dass ich hier direkt am Rhein wohne, wäre ich hier noch laufen gegangen. Safe. Also definitiv. So, und ich finde dann, wenn man sich auch konsequent auf irgendetwas vorbereitet, ist ja letztendlich auch völlig egal, was die Leute sagen, ob du einen an der Marmel hast oder nicht. Wenn du dich einfach besser damit fühlst und das gut in deinen Tagesablauf integrieren kannst, ist es auch super. Finde ich total cool. Also muss ich ganz wirklich sagen. Und letztendlich gehst du halt deiner Leidenschaft konsequent nach. Wenn du jetzt Hyroxer bist, buchst du dir natürlich irgendwelche Hotels, die auch ein Studio haben, haben mittlerweile auch immer mehr. Und dann kannst du da noch zumindest ein paar Gewichte erstemmen. Kannst du natürlich auch als Radsportler machen. Ich persönlich finde immer, so normale Gym-Bikes, boah, das ist halt schon so mehr schlecht als recht, aber mittlerweile gibt es auch da ja Watt-Bikes und sowas alles. Also das gibt diese Kombi-Mitgliedschaften, wo du in allen großen Städten in die Gyms gehen kannst. Und dann hast du halt einfach deine Pedalen und deine Schuhe dabei. Das macht natürlich auch Sinn, dann kriegst du da deine Radeinheit auch hin.
Aber würdest du nicht sagen, also klar, wenn du willst und sehr gut planst, kriegst du das hin mit der Radeinheit noch, aber dann jetzt so eine, selbst auf dem Wattbike, dann musst du da erstmal die Position finden und einen Sattel und keine Ahnung
aber was. Aber es ist immer besser als nichts. Naja, Niki Boy, letztendlich musst ja, du dann, du musst auf deine Sattelhöhe musst du. Ja, sorry, hast recht.
Das war noch nicht meine. Kannst du gleich noch mit einfließen lassen. Was ich dann meinte, ist es nicht, also so würde ich jetzt an die Sache rangehen, ist nicht cleverer zu sagen, okay, komm, ich gucke meinen Trainingsplan, ich bin noch 2 Tage zu Hause, da stehen heute und morgen steht ein Lauf drauf, dann switche ich aber von Donnerstag und Freitag die Radeinheit auf Dienstag und Mittwoch und dann packe ich mir die Laufschuhe ein und nehme die 2 Läufe mit und mache die am Donnerstag und Freitag. Ist nicht 100% optimal, aber dann habe ich den ganzen Hassel nicht und kann die auf meinem Rad fahren, kann sauber auf der Rolle die Intervalle, die draufstehen, abfahren und kann dann einfach auf Geschäftsreise mein Laufen machen oder schwimmen, guck, dass ein Schwimmbad in der Nähe ist oder wenn im Optimalfall in der Reise noch ein Entlastungstag liegt, dann gehe ich da vielleicht nochmal einmal ins Gym für eine Stunde und habe mein Pensum absolviert. Wäre das nicht das ist jetzt natürlich der einfachere Weg, sage ich jetzt mal, anstatt dann irgendwie zu versuchen, auf einem Wattbike, was nicht wie Erg-Mode, was wir alle gewohnt sind mittlerweile, die Rolle wird gesteuert, automatisch fährst du geil deine Intervalle ab, du bist in den richtigen Bereichen, dann drehst du irgendwelchen Spinning-Biken, die Widerstände, weiß gar nicht, in wie viel Watt du jetzt wirklich unterwegs bist. Ist das nicht cleverer, dann einfach so ein bisschen den Plan auch umzustellen?
Also das Problem ist einmal beim Laufen zum Beispiel, dass du ja im Großteil der Pläne selten 2 Läufe hintereinander hast. Das hast du am Wochenende mal, wo du ein bisschen mehr Ruhe hast. Aber unter der Woche versuchen wir ja eigentlich schon beim Großteil, und so sind ja mittlerweile, glaube ich, alle guten Pläne angelegt, dass du versuchst, nicht Dienstag und Mittwoch zu laufen, sondern eher Dienstag und Donnerstag, damit du entsprechend Pause hast, weil halt einfach Laufen den größten Impact auf die Bänder- und Sehnenstruktur hat. Und gerade wenn du älter wirst und der Impact halt einfach nochmal ein anderer ist, dann macht man das wirklich, macht sich das noch mehr bemerkbar. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich laufe ja verhältnismäßig wenig, habe ich mir eigentlich auch vorgenommen für dieses Jahr, dass ich mal wieder mehr laufe. Also ich möchte regelmäßig eigentlich 3-mal pro Woche laufen. Ich habe wirklich extrem viele Wochen gehabt, wo ich nur 2-mal pro Woche gelaufen bin. Und dann 2-mal ist halt kein Mal, also oder 1-mal ist kein Mal, 2-mal hält so ansatzweise, wobei das dann halt auch in dem Alter dann bergab geht. Also 3-mal muss man eigentlich schon einen Reiz setzen, um das Niveau zu halten oder um dann halt vielleicht sogar minimal zu steigern. Und das habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr. Und was ich halt tatsächlich gar nicht mehr gemacht habe, waren so Back-to-Back-Läufe. Und das habe ich jetzt am Dienstag und Mittwoch gemacht. Und da habe ich halt echt, weil ich halt auch wusste, ich fahre heute nach Büttgen und wollte ich halt auf jeden Fall gerne noch einmal laufen. Und dann habe ich echt gemerkt, boah, mir tun echt die Beine weh. Es war also Dienstagabend der Lauftreff, das war jetzt auch überhaupt nichts Intensives, aber dann bin ich halt am Mittwoch was Längeres gelaufen, auch ganz ruhig. Aber habe schon gedacht, echt, das ist echt Impact. Das ist schon krass. Das ist natürlich auch mal ein ganz guter Reiz, aber in der Regel sollte man versuchen, sowas zu vermeiden. Und wenn du dann halt auch noch Laufen vielleicht nicht so deine Paradedisziplin ist, du stilistisch nicht so gut bist, vielleicht auch schon so ein klein bisschen Probleme mit dem Bänder- und Sehnenapparat hast, dann kann das halt ganz, ganz schnell zum Problem werden. Genauso wie es halt auch nicht gut ist, wenn du dann 3-4 Tage hintereinander gar nicht läufst, weil Laufen ja auch ähnlich wie Schwimmen ein sehr motorischer Sport ist. Also ich finde, wenn man 5 Tage nicht gelaufen ist, dann wieder die Laufschuhe anzieht, dann fühlt man sich am Anfang sehr, sehr hölzern. Wenn man jeden 2. Tag läuft, fühlt man sich motorisch eigentlich auch sehr gut. Also von daher sollte man da tatsächlich auch ein klein bisschen aufpassen. Und das, was du gesagt hast mit dem Radfahren, dem Erg-Mode und alles ist eingestellt, finde ich tatsächlich das auch mal gar nicht verkehrt, auch mal wieder so Bumblebee-Modus zu haben, also einfach mal wieder nach Gefühl zu trainieren. Also klar, das ist das, was ich eingangs sagen wollte. Man sollte tatsächlich darauf achten, dass man die Sattelhöhe richtig einstellt, weil das macht natürlich schon einen Unterschied. Wenn ich jetzt einfach nur 45 Minuten locker fahre, um so ein bisschen die Muskulatur dran zu erinnern und einfach nicht aus dem Tritt zu kommen, dann kann man das vielleicht ein bisschen vernachlässigen, dass man 2-3 Millimeter zu hoch oder zu tief sitzt. Wenn ich aber wirklich Programme fahren will, und das kann ich ja auf diesen Wattbikes durchaus oder auch kleine, keine Ahnung, klassische Spinning-Räder, die diese Drehdinger haben, wo du dann halt den Widerstand erhöhst. Da kannst du ja mittlerweile wirklich stufenlos deinen Sattel einstellen und da kannst du ja schon darauf achten, dass du einfach wirklich immer die richtige Sattelhöhe hast. Klar hast du dann irgendwie wie so ein Freak dein Maßband dabei, aber das ist ja, finde ich, völlig egal. Und dann hast du schon wirklich einen sehr, sehr guten Reiz und ich finde das auch gar nicht schlecht, auch mal eine Einheit pro Woche nach Gefühl zu steuern. Natürlich ist es, wenn das dann gerade 30-30er sind oder 4 Minuten EB-Intervalle, 30-30 ist noch schwieriger als EB-Intervalle. EB-Intervalle kann man dann ja tatsächlich auch anhand der Herzfrequenz einfach steuern. was ja auch total Sinn macht, wo man ja auch beim ERG-Modus rein theoretisch drauf achten sollte und gucken sollte, wenn die Herzfrequenz zu hoch geht, dann reduziere ich den Impact. Also ein bisschen mal wieder so dieses Gefühl reinzubringen, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. So, und das ist etwas, was generell auch viel zu sehr verloren geht. Das haben wir auch häufig auch schon gesagt. Also ich habe jetzt auch so beim Graveln oft, oh, dann gucke ich halt immer bei den Leuten, was sind sie gefahren? Und bin jetzt halt auch immer hin und her überlegen, bräuchte es vielleicht doch Wattmessung auf dem Gravelbike oder nicht. Aber eigentlich genieße ich das eigentlich total, dass ich wirklich mal nach Gefühl fahre. So genauso auch beim Laufen, wo ich dann jetzt gerade, wenn es kalt ist und du hast irgendwie zwei Lagen an, hast Handschuhe an und da siehst halt deine Uhr nicht. Normalerweise hat man ja immer diesen Reflex, dass man,
stimmt,
wenn die Uhr vibriert, guckt man rauf und dann sieht man, was man gelaufen ist und entweder ist man positiv oder negativ überrascht. Und ich finde wirklich mal einfach nur bei viel zu laufen und dann am Ende zu gucken, meistens ist es dann so, dass man denkt, puh, Halleluja, eigentlich habe ich gehofft, dass es schneller war. manchmal ist es vielleicht auch andersrum, dass man positiv überrascht ist und dass man denkt, boah, das hat sich eigentlich gar nicht so angefühlt, wobei es ja tatsächlich so ist, im Dunkeln fühlt es sich ja immer schneller an, als es ist.
Ey, immer.
Weil man halt einfach schlechter sieht und halt einfach den Schritt ganz anders setzt. Man hat immer so einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Also im Dunkeln, da darf man wirklich nicht, genau wie auch auf dem Laufband. Also Laufband fühlt sich auch immer viel, viel, viel schneller an. Da denkt man, hey, das ist doch jetzt hier nicht einfach nur 12 km/h, das ist doch mindestens 13 km/h. Aber Laufband, das ist dann halt einfach wieder sehr schmal und bei den Laufbändern weiß man auch immer nie, wie sind die jetzt wirklich geeicht. Ist es dann tatsächlich auch 12 km/h? Aber im Dunkeln zu laufen, das ist einfach, fühlt sich anders an, es fühlt sich immer schneller an, als es letztendlich ist, oder anstrengender an, sagen wir es mal so. Und dann halt auch einfach mal nur bei viel zu laufen. Und da finde ich zum Beispiel das dann auch immer sehr, sehr gut, sich mal diese RPI bewusst zu machen, also dass man sich wirklich auch mal sagt, okay, ich mache jetzt einen ruhigen Ausdauerlauf. Was soll das sein bei der RPI? 1 bis 10, 10 ist Vollgas, 1 ist extrem locker. Und ich finde ja immer so 2, 3, 4 oder 3, 4, 5, 2 ist schon sehr locker, aber 3, 4, 5 ist so ein gutes Long Runs, Long Slow Run, ist so am Anfang 3, dann wird es irgendwann eine 4 und zum Ende hin wird es dann vielleicht durch die Länge auch eine 5, aber es sollte halt keine 6 sein. 6 ist tatsächlich schon so ein Übergangsbereich, 7 ist nachher schon Schwelle, 7, 8, 8, 9 ist dann schon VO2 Max, 10 ist halt Vollsprint. Und wenn man einfach nur nach Gefühl läuft und sich dann mal wirklich so hinterfragt, ist das jetzt hier wirklich eine 3, eine 4? Oder bin ich womöglich schon bei einer 5 oder ist es eigentlich sogar schon ein klein bisschen eine 6? Und dann fragt man sich auch, wenn es eine 5 ist, könnte ich jetzt tatsächlich noch eine 6, eine 7, eine 8 und dann noch mal eine 9 draufsetzen. So, und ich finde dieses Körpergefühl, das sollte man halt echt tatsächlich immer wieder versuchen mit reinzunehmen und sich nicht zum Sklaven der Instrumente machen. Klingt jetzt ein bisschen absurd, weil wir natürlich die Pläne immer sehr wattgesteuert und pacegesteuert gemacht haben und natürlich auch so versuchen, das Optimum rauszuholen. Und ich natürlich auch die Athleten, die ich halt im täglichen Training sehe, auch dann teilweise irgendwie sage, hey, das war zu schnell oder versuche noch ruhiger zu laufen oder versuche darauf zu achten, dass der Herzfrequenz drift. Wenn du halt merkst, der Puls geht nachher hoch, dann werde lieber ein bisschen langsamer, versuch den Puls konstant zu halten, als jetzt auf Krampf die Geschwindigkeit zu laufen, weil sonst der Impact halt zu hoch ist. Daran erkennt man dann ja nachher sehr gut, dass es eben nicht mehr ein lockerer Ausdauerlauf war, sondern zum Ende eher schon so ein kleiner. Genau, einen zu drücken, weil der Puls halt so hoch gegangen ist. Ja, aber ich wollte dann da nicht im 5,45er Schnitt rumlaufen. Ich so, ja, aber wenn du dann mit dem 150, 155er Puls rumläufst, ist es halt kein Grundlagenlauf mehr. So.
Das ist so krass. Ich merke das ja gerade bei mir auch jetzt gerade im Winter, was du geschrieben hast, jetzt auch neue Laufstrecken und so. Und ich gucke dann total viel links, rechts und dann klingelt zwar die Uhr, aber ich gucke gar nicht mehr drauf. Und du hast es echt so, dieses, ich komme dann wirklich immer mit 5,20, 5,25 oder so nach Hause. Und wenn ich auf die Uhr gucken würde, safe, also ganz, ganz safe würde ich versuchen, irgendwie 5,0, 4,55, so, oder 5,05 ist noch okay, würde ich irgendwie laufen. Und also alles über 5,15, dann, wenn das dann klingeln würde, dann, oh, naja, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen drücken. Obwohl das halt gerade einfach genau das ist. So dieses RPI 3 ist halt bei mir gerade einfach diese Pace. Und das ist auch bei mir so ein neues Feature seit erst einem, ich würde sagen, vielleicht einem Jahr, anderthalb Jahren oder sowas, dass ich das auch für mich akzeptieren kann und nicht dann einfach im Winter erstmal 4-5 Wochen in einer viel zu hohen Pace unterwegs bin, total unnötig, anstatt halt dann zu sagen, ja, wenn ich jetzt schneller werden will, dann, wie du sagst, dann muss ich halt dreimal die Woche laufen, dann reichen halt nicht meine zweimal oder ich müsste halt mal mehr als 6 Kilometer laufen, sondern ich müsste dann auch mal wieder 8, 12, 14, 16 Kilometer laufen. Und nicht immer nur die 6er-Runde zweimal die Woche.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Da passiert dann halt auch nicht viel, außer dass du ein schönes Erhaltungstraining machst, dass du halt diese 5,20, 5,25 laufen kannst. Und an einem guten Tag steht dann auch mal 5,10 da, wenn du halt super erholt bist und gut gegessen hast und so, gut geschlafen hast. Aber ist eigentlich ganz geiler Kontrast zu letzter Woche, wo wir über Age Group Standardpläne mit Laktatwerten diskutiert haben. jetzt die Seite nochmal zu beleuchtet haben, es ist auch mal ganz geil, vielleicht dann so eine Geschäftsreise zu nutzen und sagen, ey, ich gehe einfach mal auf so ein Bike, was im Fitnessstudio irgendwo ist und mach da mein Ding bei viel, um auch mal den Körper so ein bisschen wieder einzunorden und auch das Gefühl einzunorden. Und es zeigt halt daran auch wieder, wie vielschichtig dann dieser Sport halt doch ist, ne? Dass es halt nicht immer nur um Nummern geht und um Nummern treffen, weil wenn du dann nicht alle Nummern im Blick hast, wie du gerade schön beschrieben hast, so ich laufe jetzt 5er Schnitt, das ist mein Longrun-Tempo, aber irgendwie laufe ich das normal bei Puls 130 und heute habe ich irgendwie bei Kilometer 20, gucke ich drauf und der Puls ist bei 150, dann merke ich, irgendwas ist halt off, ne? Also dann muss ich halt reduzieren und da gehören noch mehr Parameter rein und das spüre ich ja auch. Also ob der Puls 130 ist oder 150, das merke ich. Dann muss ich anders arbeiten, dann fühlt sich das Laufen anders an und das ist dann so ein Indikator, wenn man nur immer auf die Zeiten guckt, die man vielleicht auch sich so ein bisschen abtrainiert dann einfach, ne? Also, okay, also Geschäftsreise, es gibt keine 1:1 Anleitung zu sagen, ja, scheiß drauf, mach dann, wenn du zu Hause bist, die Radfahren und wenn du auf Geschäftsreise bist, lauf halt und geh ins Gym und geh schwimmen, sondern wenn die Möglichkeit da ist, nimmt eine Rolle mit, nimmt ein Rad mit. Wenn die Gelegenheit nicht da ist, guckt, dass ihr ein Hotel mit einem gut ausgestatteten Gym habt irgendwie, mit einem vernünftigen Spinningbike, Wattbike, was auch immer, wo ihr dann vielleicht das Radtraining drauf machen könnt. Was man sicherlich dann vielleicht auf Geschäftsreise auch nicht immer hinbekommt, wenn dann da 3 Stunden Rad draufsteht, wenn die Geschäftsreise über das Wochenende ist oder 4 Stunden. Das funktioniert dann sicherlich auch nicht immer. Muss man halt einfach dann anpassen, die Zeit fahren, laufen.
Aber diese langen Einheiten sind ja auch tatsächlich bewusst auch in den Plänen gar nicht drin, weil es meiner Meinung nach oder beziehungsweise optional, es sind dann irgendwie 2, 2,5 Stunden, was im Winter ja komplett ausreicht. Und wenn du dann halt einfach Traumwetter hast, so wie jetzt am Wochenende, glaube ich, hat irgendwie jeder gepostet, was für fantastisches Wetter war. Und da sind viele dann auch auf der Straße gefahren und sind halt einfach sehr lang gefahren. Wenn ich das dann halt in dem ruhigen Reiz mache, den ich vorher auch hatte, und ich bin schon 2, 2,5 Stunden gefahren, dann kann ich natürlich auch problemlos 3 Stunden oder 3,5 Stunden fahren, wenn ich entsprechend Fuel und halt auch entsprechend locker fahre. Dann ist es natürlich ein super Reiz, aber es gibt ja gar keinen Grund, jetzt im Winter schon 4 Stunden zu fahren und 4 Stunden Rolle schon ohnehin nicht. Also das ist ja eh krass, wie da mittlerweile die Leute abgestumpft sind. Da ist mit Sicherheit Swift auch ein Grund, dass es kurzweiliger wird, aber trotzdem sitzt man ja halt einfach 3, 4 Stunden auf diesen Walzen und ich sehe das bei unseren Athleten auch. Also ich trage dann bei den ambitionierten Athleten natürlich auch irgendwie am Wochenende einen längeren Gravel-Ride ein und da gibt es dann einige, die fahren halt einfach echt regelmäßig 3 Stunden drin und dann auch so Flatline-mäßig, also mit ihren 190 bis 200 Watt oder 150 bis 160 Watt, wo ich dann...
Boah, da wird mir alles wehtun.
Ja, das ist schon echt hart, also das ist halt krass, aber... Ich hab mir auch abgewöhnt, das zu urteilen oder verurteilen. Vorher habe ich immer gesagt, ey, das musst du nicht machen. Aber es macht vielen einfach auch Spaß. Das ist halt einfach nicht meine Art des Trainings und meine Art des Sports. Für mich wäre es die absolute Hölle, 3 Stunden auf der Rolle zu fahren. Also selbst wenn ich mich jetzt auf Hawaii vorbereite und ich weiß, ich habe keinerlei andere Möglichkeiten, wäre es für mich wahnsinnig hart, 3 Stunden auf der Rolle zu fahren, weil ich auch keiner bin, der dann irgendwelche Fernsehserien gucken kann oder sowas alles. Wie du halt sagst, und die Position verändert sich nie, man geht nie aus dem Sattel raus und sowas alles. Aber das heißt ja nicht, dass es für andere ist das halt einfach das Maß der Dinge. Die finden das halt cool. Die finden das cooler, 3 Stunden auf der Rolle zu fahren, als rauszugehen und erstmal aus der Stadt rauszurollen und sich anzuziehen und danach dann noch das Rad putzen zu müssen und sowas alles. Also so hat ja jeder so sein Gusto. Und ja, deswegen stimmt. Wichtig ist halt einfach tatsächlich, dass man halt versucht, einfach auch sich ein bisschen frei zu machen von den Werten und halt immer die Gegebenheiten so annehmen, wie sie sind. So, und wenn man Sachen halt beeinflussen kann, wie gesagt, es gibt mittlerweile so viele Clubs oder diese Karten, wo du halt dann deutschlandweit trainieren kannst und in irgendwelche Gyms gehen kannst, die es halt in jeder größeren Stadt gibt.
Ach so, hier so, ja.
Premium Club oder Premium Plus oder also diese ganzen Dinger, die es halt gibt.
Gympass, Urban Sports Club.
Genau, Urban Sports, genau. Sowas alles. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit und ansonsten halt einfach das Beste aus seinen Möglichkeiten machen. Und wie gesagt, wenn du halt auch nicht die Möglichkeit hast, weil du in irgendeinen, du bist in Orten unterwegs, wo du halt nicht Radfahren kannst oder wo du auch keine Gyms hast, dann fährst du dann halt irgendwie von Freitag bis Sonntag, guckst, dass du da dann halt einfach deine Radkilometer machst und guckst halt einfach nur, laufen ist halt, muss man halt immer im Kopf haben, dass halt der Impact sehr groß ist und dass da dann das Verletzungsrisiko immer da ist. Also gerade dann auch so diese Kombination aus irgendwie einem intensiven Lauf und dann am nächsten Tag dann einen längeren Lauf. Mhm. Das ist schon sehr, sehr hart oder im schlimmsten Fall laufe ich dann abends die Intervalle und am nächsten Morgen mache ich dann einen Auftaktlauf.
Oh, ja,
das sind so Kombinationen, da muss man dann halt schon echt richtig krass aufpassen, weil man dann halt einfach irgendwie nach dem Meeting keine Zeit mehr hat und nach Hause muss. Und das sind dann halt so Kombinationen, dann hat man relativ schnell einen intensiven und einen Longrun innerhalb von 14 Stunden. Hat dann auch nicht richtig gut gegessen und geschlafen zwischendurch, weil das haut ja nicht hin. Und
musst du auf die Arbeit, weil du bist auf Geschäftsreise. Dann, so, und, ja.
Und dann halt auch einfach akzeptieren, wenn halt einfach auch die Zeit nicht dafür da ist. Also das ist ja auch das immer, was ich sage, so ein Ironman oder auch ein Halb-Ironman, das ist echt ein ganz schönes Projekt und das muss halt auch passen. Das muss zum Schedule, was den Job anbelangt, passen. Das muss, was die Familie anbelangt, passen. Das muss abgesprochen sein. Und wenn man halt einfach gerade eine Phase hat, wo es halt nicht passt, sich dann auch nicht grämen. Also das habe ich bei vielen Athleten, die dann auch gerade irgendwie große Ziele erreichen, auf Hawaii gestartet sind, in Nizza gestartet sind, ihre erste Langdistanz gefinisht haben, ihren ersten Marathon gelaufen sind und die dann danach halt echt erstmal in so ein kleines Loch reinfallen. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Die Post-Kona-Depression und da dann halt auch einfach zu akzeptieren, ey, dann ist es nicht schlimm. Dann mache ich jetzt halt einfach mal 3-4 Monate nur das, worauf ich Bock habe. Und wichtig ist, dass man sich ein Ziel setzt, dass man da nicht komplett rauskommt. Das ist dann, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Mhm. Das hast du ja auch ganz schön beschrieben. Bei dir war es jetzt ja sogar noch ein Umzug, also du hattest ja sogar noch zu tun. Aber du hast jetzt ja auch ganz gut die Kurve bekommen. Und das ist halt einfach ganz wichtig. Und halt immer akzeptieren. Und das ist, glaube ich, einfach ganz, 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 ganz wichtig, dass es halt Hobby ist, so, dass wir alle damit kein Geld verdienen, außer die Profiathleten und dass wir uns natürlich Ziele setzen. Und
aber auch nicht so ganz doll akzeptieren. Weil das ist ja auch immer so, dieses Träumen, das darf man ja nicht unterschätzen, dieses Träumen, das ist ja das, was einfach auch einen Großteil dieser Motivation ausmacht, warum du auf Geschäftsreise eine Feedbackrolle mitnimmst und dir zwischen zwei Zapfsäulen das Ding aufbaust. Das ist ja so, also warum fährst du auf irgendeinem Supermarktparkplatz Rolle oder, also egal jetzt wo, auf welchem Parkplatz oder im Hotelzimmer, nimmst das Ding mit. Das machst du ja nicht, weil du sagst, ach ja, das macht mir ein bisschen Spaß, sondern das, nicht jede Session macht dann Spaß. Und wenn es durchgezogen ist und du bist fit und so, das ist immer einfach das geilste Superman-Kostüm, wie wir schon oft gesagt haben. Aber das ist ja so ein bisschen auch Träumerei immer. So, was ist drin? Was kann ich erreichen?
Voll. Und, nein.
Ich bin immer voll bei dir, zu sagen, ja, das darf auch nicht kippen und das ist auch nicht, also Sport ist nicht Priorität Nummer 1 im Leben, aber ja, manchmal halt dann doch. Also zumindest gedanklich, weißt du? Also dieses Träumen, was man erreicht, denn für den einen ist es Hawaii, für den anderen ist es mal ein Triathlon finishen oder ein Ironman machen oder ein Marathon oder ich weiß es nicht und irgendwie gehört doch dieses Träumen und dieses krasse Ziele setzen und erreichen auch so zum Ausdauersport dazu. Und ich finde es auch immer ganz, ganz schön dann so dieses, wie ich überlege, das habe ich jetzt halt nicht mehr und deswegen ist meine Motivation dann auch, wenn ich jetzt gerade wieder sowas Großes wie ein Ironman Frankfurt oder sowas gemacht habe, dann auch so, boah, jetzt reicht's mir auch erstmal wieder. Und dann, ja, falle ich halt in so ein Loch und mache halt auch erstmal wenig Ausdauersport bis gar nichts. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Sport und klar war ich auch noch viel jünger und irgendwie so gefühlt die ganze Triathlon-Karriere vor allem, da weiß ich noch, wie oft man mal irgendwie nachts im Bett lag und sich überlegt, oh, was wäre denn, wenn ich mal 10 Kilometer in 36 Minuten laufe und dann, oh ja, dann könnte ich vielleicht irgendwann mal Bundesliga starten und dann, das war schon mal so, dass ich dann so nicht schlaflose Nächte, aber dass du da abends dann lange im Bett lagst und überlegt hast, so was kann das werden, wo kann das hingehen was muss ich dafür tun? Und das ist schon auch geil. Das macht doch schon auch Spaß.
Ach, natürlich, absolut. Das meine ich auch gar nicht. Ich meine, deswegen brennen wir ja auch so für diesen Sport. Deswegen ist es ja auch mehr als einfach nur jetzt ein Hobby oder ein Sport. Es ist ja eine Leidenschaft. Also sonst wird man ja nicht, das ist ja so ein dominanter Sport, der einen halt so 24/7 prägen kann. Aber deswegen meine ich, es muss halt irgendwie alles in die Zeit passen. Und die du eben beschrieben hast, ob das jetzt Jonas war oder auch die anderen Athleten, da passt das aber trotzdem halt rein. Die wissen halt, okay, ich möchte jetzt mich für Marbella qualifizieren, also gehe ich jetzt diesen Weg und versuche irgendwie meine Radleistung entsprechend zu pushen und mache das einfach und sind dann natürlich total happy. Aber wenn es halt einfach kippt, das ist das, was ich meine. Und wenn es dann halt irgendwann nicht mehr das ist, und das passt ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wahrscheinlich nicht, weil du jetzt im Urlaub bist und nicht so viel Social Time gehabt hast, aber ich bin noch am Dienstag wieder wir sind ja wieder gerided mit unserem Gravel Ride, und dann hatte natürlich Flo uns wieder den Kaffee kredenzt, und dann hat er so ein Bild gepostet, wie dann irgendwie alle vor der Abfahrt da saßen, und da habe ich mir noch so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass alle ihre Helme auf hatten, und war mir sicher, dass es eine Veluminati-Regel gibt, dass man halt die Helme immer nur auf dem Rad anzieht und nicht indoor halt. Und dann habe ich die Regel gesucht, und weil ich gerade halt gesagt habe, so von wegen, dass man das Ganze halt Hobby und Family first, und tatsächlich die Regel 11 der Veluminati besagt, Family does not come first, the bike does. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, oh mein Gott, das darfst du doch einfach keinem erzählen. Und was ich aber extrem cool fand, also das muss ich wirklich sagen, weil das halt so Arsch auf einmal passt, ist Regel Nummer 10. It never gets easier, you just go faster. Und das finde ich so cool, weil das ja wirklich so ist, du denkst ja immer irgendwie, ja, wenn ich dann richtig gut in Form bin, dann tut's ja nicht mehr so weh.
Ja.
Aber das stimmt ja gar nicht, weil du hast ja, der Pain-Level ist ja einfach noch genau der gleiche. Die Hirsche um dich rum sind halt einfach andere. Ja, das ist dann schon wieder eine sehr nerdige, dass du tatsächlich tiefer gehen kannst, je fitter du bist. Aber trotzdem so dieses, ach, das tut dann alles gar nicht mehr so weh, das ist halt einfach Schwachsinn. Ich glaube wirklich, dass der Großteil der Amateure sich nicht vorstellen kann, wie die Top-Profis sich quälen. Also das weiß ich von mir früher auch noch, weil dort einfach durch diese Vielzahl der Kilometer und Trainingsstunden.
Das hast du mir auch so oft erzählt. Also wie oft hast du mir erzählt, ach Staggi, du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt, im Kilometer 30 beim Ironman noch schnell zu laufen. Und so ist es ja.
Ja, ja.
Und das ist auch so eine Anekdote, die mir jetzt gerade, wo du es erzählst, dass du eingefallen hast, von Johann, der mir immer früher erzählt hat, ja, wenn ich richtig fit bin, ich merke das ja sofort. Das ist, wenn einfach alles wehtut, aber ich kann einfach die Pace halten und ich werde einfach nicht langsamer. Das ist so kacke. Das ist so, das alles tut weh, aber irgendwie dein Körper ist so fit, du kannst das einfach weiterrennen.
Genau. Ja, und vor allem, du darfst ja auch nicht nachlassen, weil dann ist halt einfach einer hinter dir und der nimmt dir die Preisgeld weg oder nimmt dir die Kona-Quali mit oder was auch immer. Aber diese Regel 10 und 11, also Family does not come first, the bike does. Und halt, it never gets easier, you just go faster. Das ist wirklich sehr cool.
Und was war jetzt mit dem Helm indoor?
Hast du habe ich nicht gefunden. Die Regel habe ich nicht gefunden. Also da gibt es keine Regelung.
Deswegen, also gibt es ein Loch. Da gibt es eine Lücke.
Da gibt es eine Lücke. Müssen wir noch Regeln füllen. Ja. Aber wir wollen ja eh noch die Triluminati.
Die müssen wir noch angehen, Nils. Wir wissen noch nicht wann, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein Projekt. Das wird ein Spiegel-Bestseller.
Weihnachten 27 wahrscheinlich.
Okay, ja, wir müssen uns wahrscheinlich einfach committen und ein Ziel setzen, sonst wird das nichts. Also das ist, ja, wir sollten das wirklich angehen. Und wir sollten jetzt gleich beim Podcast zum Ende kommen, weil mir wird wirklich arschkalt.
Ich sehe das auch schon. Ich habe auch schon das Gefühl, dass die Sappa so leicht gefroren ist um den Bart rum.
Ja, die Nase ist so langsam, dass sie wirklich läuft.
Da sagt noch einer, das Podcasterleben ist einfach. Man muss immer irgendwelche, so wie die Jungs ihre Rollen dabei haben, haben die immer das Mikro dabei. Du hast jetzt so ein Hipster-Clippchen da am Revers vom Hemd. Ich habe hier immer noch mein super schweres Teil mit dabei.
Ist auch aber besser. Gut.
Irgendwann werden wir auch mal wieder. Was ist jetzt ganz kurz, das müssen wir noch machen, bevor du erfroren bist. Dann haben wir auch echt nicht mal wieder ein 90 Minuten
regelkonform
Podcast. Es gab Beschwerden, dass es jetzt doch ein Triathlon-Gelaber ist, das, was ich nie wollte, und dass es zu lang geworden ist. Also wir geloben Besserung. Man muss aber dazu auch sagen, jetzt ist gerade echt tatsächlich so ein klein bisschen saure Gurkenzeit.
Und deswegen sind die Podcasts länger, oder was?
Nein, aber das ist ja, man kann halt einfach nicht wöchentlich irgendwie auf krass hohem Niveau performen und Gäste einladen und alles. Das ist halt einfach wahnsinnig nicht schwierig, aber dann kommen halt auch mal Folgen raus, die so ein bisschen dünn sind, beinhalten oder wie Nicky Boy auf dem Balkon erfriert. Aber was ich tatsächlich noch ganz kurz wissen will, einfach aus Egoismus, was ist jetzt mit Mallorca? Also gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, dass du nach Mallorca kommst, damit wir auch mal wieder ein Head-to-Head-Podcast machen? Oder ist
ach so, wann bist du denn da? Ich habe das gar nicht mehr verfolgt.
Dreht er jetzt? Okay. 15. bis 29. März, wo du wieder gesagt hast, das Wetter. Und könnte. Momentan ist es wieder sensationell. Also ich glaube, das wird dieses Jahr ein richtig warmes Frühjahr auf Mallorca. Ich glaube, das sind so zwei Wochen kurz.
25. bis 29. März?
Nein, entschuldige, 15. 15. bis 29.
Sag gerade, du bist nur 4 Tage auf Mallorca.
Nee. Das ist, Niki Boy. So eine Woche müsstest du eigentlich mal hinkommen. Das wäre schon cool.
Ich glaube, das müsste ich schaffen. Das sieht eigentlich da im Kalender ganz gut aus. Ich würde das eine Woche vorher laut Wetterbericht entscheiden.
Es wird richtig schönes Wetter, ich sag dir das. Du kannst die Armlinge und Beinlinge zu Hause, Schneesachen brauchst du auch nicht, Handschuhe und alles. Das ist, es gibt ja nichts Schlimmeres als Skiurlaub. Was du da alles mitnehmen musst, das ist ja wirklich absolut Pain.
Das stimmt.
Also, das stimmt. Ist schon
gut. Aber du, wir haben jetzt ein Kind, da ist das, ob du jetzt noch 2-4 Koffer mehr oder weniger mitnimmst, ist auch egal.
Das stimmt. Dieser Kack auch mit Kinderwagen und dann Maxi-Cosi und alles. Eieiei. Das ist wirklich, also das Allerschlimmste ist wirklich mit Kind und Radkoffer. Das setzt den ganzen, da reicht ja auch kein normaler Mietwagen mehr. Da brauchst du echt so eine Riesenkiste, weil du alles reinschmeißen musst.
Kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr Lanzarote hatten wir uns extra so ein Caddy gemietet.
Genau.
Weil sonst no chance. Also was du da alles dabei hast, zum Glück kannst du ja Kindersitz und so alles nehmen die Airlines ja umsonst mit. Wusste ich auch nicht, bis dahin hatten wir auch damals drüber geredet. Aber ja, so ist es.
Aber jetzt kommt Frieda ja bald in die Kita. Ja, und das ist schon ein Riesenstep. Dann ist schon wirklich ein ganz Großteil der Freiheit ist wieder da.
We will see. Ich werde berichten, Nils.
Definitiv. Gut.
Deckel drauf,
bevor du
erfährst. Das Ding ist zu Ende. Ja, wenn der Podcast rauskommt, bin ich so gut wie wieder zu Hause. Und dann müssen wir uns endlich nochmal wieder jetzt nächste Woche vielleicht wieder mit Gasten jetzt, oder?
Ja. Naja, wir haben da ja noch so 2, 3, 4 auf der Liste drauf. Um die wir uns unbedingt kümmern müssen. Insofern machen wir mal wieder eine Gastepisode. Würde mich freuen.
So sieht's aus. Okidoki. Mega. Bis nächste Woche und komm gut nach Hause morgen.
Euch schönes Wochenende. Und egal, wo ihr seid, trainiert. Habt ihr gehört. No excuses.
Tschüss.